Unklassisch, der Podcast für Latein und Antike im 21. Jahrhundert. Mit Patrick und Jana.
Herzlich willkommen zurück oder vielleicht auch neu bei Unklassisch. Hier ist wieder unser reguläres Format mit den wechselnden Themen und heute einem sehr wechselnden Thema, würde ich mal behaupten.
Ja, kann man wohl sagen. Ja, ist ganz was anderes irgendwie. Nicht ganz was anderes, aber schon eine Abweichung.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Hallo Patrick auch natürlich.
Hi Jana. Hallo ihr da draußen.
Genau. Und wie du schon sagst, mal ganz was anderes. Wobei wir es, glaube ich, auch schon mal angekündigt haben, dass wir irgendwas in die Richtung mal machen wollten. Also es gibt halt so verschiedene Bücher, über die wir schon eigentlich gerne im Podcast mal reden wollen, weil sie irgendwie schon einen Bezug haben zur Antike oder zur Wissenschaft oder sowas, also Belletristik vor allem, die aber jetzt irgendwie nicht so ganz ausreichen würden, um eine 2-Stunden-Unklassisch-Folge zu füllen. Und dann haben wir uns folgendes Format überlegt.
Ja, wir haben uns überlegt, wir sprechen einfach mal über Bücher, die sich für eine ganze Folge nicht lohnen würden, beziehungsweise für Bücher, die wir einfach sonst auch gut finden.
Genau. Genau, in der zweiten Hälfte gibt es so ein paar Sachen, die haben dann nicht so den antiken Bezug und wir reden einfach drüber, weil wir es können.
Genau.
Und warum dieses Format jetzt gerade? Ja, vor allem auch, weil wir irgendwie auch mal eine Pause brauchen zwischen den ganzen schweren Themen. Nach dem Satyricon und vor den Folgen, die wir in Bearbeitung haben zum Thema Faschismus und Latein und so. Ach, da musste jetzt noch mal was.
Ein Breather.
Ja, genau. Und wir hoffen, ihr nehmt da vielleicht die ein oder andere Inspiration mit, was es noch Schönes zu lesen gibt. Genau, heute alles Belletristik. Vielleicht machen wir so eine Folge auch mal mit Sachbüchern. Könnt ihr uns gerne schreiben, ob ihr das wollt. Und ja, also wir gucken mal, wie oft solche so slightly off-topic, so ein bisschen off-topic Sachen noch geben wird.
Also wir haben uns auch tatsächlich überlegt, dass wenn das Ganze hier gut ankommt und wenn wir von euch vielleicht die Rückmeldung bekommen, dass euch das grundsätzlich interessieren würde, dann machen wir daraus vielleicht eine kleine, eher unregelmäßige, aber dann doch so Seitenlinie dieses Podcasts, wo wir öfter mal darüber sprechen, was wir so lesen oder gelesen haben.
Genau, und das wäre dann sozusagen zusätzlich zu dem Deep Dive und der regulären Folge. Also das würde dann nichts ersetzen,
sondern genau,
käme on top, wenn wir mal wieder was angesammelt haben. Also ich meine, wenn mein Tag 36 Stunden hätte, hätte ich auch einen BookTube-Kanal. Leider hat mein Tag keine 36 Stunden, aber Material hätte ich genug, so ist nicht.
Ja, und dann war das eigentlich auch schon vorredenmäßig alles, oder?
Jo.
Dann bleibt uns wie immer nur die Bitte, diesen Podcast zu abonnieren, zu bewerten, rezensieren oder weiterzuempfehlen. Da freuen wir uns sehr. Und wie gesagt, schreibt uns gerne, was ihr von dieser Folge, diesem Format haltet. unklassisch@gmail.com.
Bevor es jetzt in die konkreten Bücher reingeht. Die findet ihr natürlich auch in den Kapitelmarken. Das heißt, wenn euch irgendwas besonders interessiert, könnt ihr auch einfach dahin skippen, wie immer. Aber wir wollten vorab nochmal, also dachten wir ursprünglich, es wäre vielleicht eine gute Idee, was kurz voranzustellen. Was lesen wir denn überhaupt gerne? Und dann saßen wir in der Vorbesprechung da und dachten, das ist gar keine einfache Frage.
Ja, man stellt sich diese Frage irgendwie selten, oder? Man liest einfach nur vor sich hin und man liest natürlich idealerweise Dinge, die einem einher gefallen. Auch so eine Sache, die man lernen muss, irgendwann Bücher einfach wegzulegen, wenn sie einem nicht gefallen. Weil das Leben hat nur so und so viele Bücher in sich, die man lesen kann. Nein, genau. Aber ist natürlich wie immer eigentlich eine sehr spannende Frage, sich so grundsätzliche Themen mal anzuschauen. Mit denen man sich gerne beschäftigt und sich dann vielleicht auch die Frage zu stellen, warum das so ist. Also das machen wir heute nicht, aber das kann ja irgendwie der Ausgangspunkt für interessante Fragestellungen sein.
Ja, in dem Kontext musste ich wieder an was denken, was mein Griechischprofessor mir mal gesagt hat. Ich glaube, es war in einem Ilias-Kurs. Ich habe es jetzt leider nicht mehr im Wortlaut im Ohr, aber es ging schon um die Sache so, Also klar ist, dass es keine wissenschaftliche Frage ist, sich zu fragen, ob man was mag oder nicht. Ne? Das hat jetzt mit der wissenschaftlichen Untersuchung nicht wirklich was zu tun. Aber der Punkt war dann, wenn man was mag oder nicht mag, sich einmal zu fragen, warum das so ist. Mhm. Und daraus können sich dann sehr interessante wissenschaftliche Fragen ableiten lassen. Mhm. Und das habe ich immer im Hinterkopf behalten.
Mhm. Ja, zu Recht auch.
Und ich glaube, eine Sache, die wir auch in der Diskussion über diese Folge festgestellt haben, wenig überraschend für uns, mögen wir sehr unterschiedliche Sachen, wenn wir lesen.
Ja, also ich meine, es ist ja, wir hatten jetzt die Satyricon-Folge und da hatten wir dann doch ein bisschen Kontroverse, wobei die dann auch irgendwie,
ja.
Gegen Ende haben wir uns dann irgendwie, glaube ich, dann auch wieder zusammengefunden in einer gemeinsamen Einschätzung dieses Buches, aber
ja, unsere HörerInnen haben ja die Vorbesprechung, die wir dazu hatten, nicht mitbekommen. Das
stimmt, ja. Nein, aber ich glaube, es wird immer wieder klar, dass wir natürlich sehr unterschiedliche Zugänge schon zur antiken Literatur haben. Ja. Und in der antiken Literatur ist es ja, hat man nicht so viele Entscheidungsmöglichkeiten, was man gerne lese. Hat man auch natürlich, ne? Aber es ist nicht vergleichbar mit der Auswahl, die man an späterer und an zeitgenössischer Literatur hat. Und deswegen ist es da öfter leichter, sich auf Sachen zu einigen, auch wenn einem Dinge natürlich aus unterschiedlichen Gründen gefallen haben.
Ja,
aber jetzt beim Sprechen darüber, was wir sonst so lesen, ist das natürlich nochmal ein bisschen deutlicher geworden, dass wir da schon sehr andere Schwerpunkte setzen.
Ja, definitiv. Ja. Also ich glaube, ihr lernt in dieser Folge auch nochmal sehr viel über uns.
Und wir auch über uns, ja.
Ja, also ich habe definitiv viel gelernt in der Vorbereitung. So, ja, also was lese ich gerne? Also wie gesagt, die Frage war gar nicht so einfach zu beantworten. In sich lese ich erstmal fast alles so. Also es gibt jetzt kein Genre, wo ich schreiend davon laufe. Aber natürlich gibt es dann trotzdem Präferenzen. Also ich lese schon am liebsten Sci-Fi und Fantasy. Also alles, was unter, ne, diesen Begriff hatten wir schon mal bei Ursula K. Le Guin, bei Lavinia, in der Folge verwendet, also Speculative Fiction. Wenn man das definieren möchte, wäre es im kleinsten gemeinsamen Nenner alles, was nicht in unserer realen Welt spielt, so wie sie jetzt gerade ist.
Ja.
Also ich lese auch zeitgenössische Contemporary Fiction hin und wieder mal, aber grundsätzlich denke ich dann meistens, in der Welt muss ich ja schon leben und das reicht mir. So. Und eine Sache, die wir auch, glaube ich, in der Lavinia-Folge angesprochen hatten, dass diese Unterscheidung, die manchmal gemacht wird in so hohe Literatur oder dieser Begriff von genrefreier Literatur, was auch immer das heißen soll, und irgendwas, was halt so Igitt-Genre ist, wie halt Sci-Fi, Fantasy, Horror, Romance, whatever, da halte ich auch einfach nichts von. Also was soll denn das heißen? Ist Fantasy dann niedrigere Literatur? Nein. Und gerade finde ich gute Speculative Fiction ist eben etwas, was auch eine Linse sein kann, durch die man dann unsere Welt und auch unsere heutigen Probleme nochmal anders betrachten kann. Das ist auch etwas, was ich sehr schätze an dem Genre. Was ich auch sehr gerne mag und was es auch bei Speculative Fiction eher geben kann natürlich, sind sogenannte Queer-Norm-Welten. Also so ist der englische Begriff, der dafür kursiert. Also das sind Welten, in denen queere Menschen einfach existieren. Und es ist kein größerer Deal. Das ist einfach so. Und das ist ja heute in unserer Gegenwart leider nicht so. Also, da ist viel passiert, aber da muss auch noch viel passieren und das ist immer ein Ding. Geschichten über Queerfeindlichkeit muss man natürlich auch erzählen und da habe ich auch viel von gelesen. Aber auch da ist dann manchmal der Punkt so, es reicht mir schon, dass ich das erlebe in der Realität. So, das brauche ich dann nicht auch noch in der Literatur, die ich lese, weil es mein Hobby ist in meiner Freizeit. So. Und apropos Hobby, manchmal finde ich auch einfach her mit dem puren Eskapismus. Queer Romance, her damit. Nämlich stapelweise habe ich das gelesen. Und auch hier, ne, also queere Geschichten, die ein Happy End haben, das muss man leider so sagen, sind immer noch eine revolutionäre Ausnahme, weil meistens die queeren Menschen die ersten sind, die sterben in der Literaturgeschichte. Und von daher, ja, her damit. Und dann habe ich mir auch noch mal überlegt, so also was sorgt wirklich dafür, dass ich so ein Buch so richtig gerne mag, also so richtig liebe. Und das ist auch gar nicht so wirklich so super festmachbar, aber es braucht irgendwas, wo ich invested bin. Also meistens sind es irgendwelche Charaktere oder irgendwelche Plotlines oder auch die Welt. Und dann sollte es idealerweise noch gut geschrieben sein. Also ich habe kein bisschen Ansprüche offensichtlich. Und so idea-driven, so hochkonzeptionelle Sachen finde ich schon interessant. Weiß ich auch zu schätzen, wenn es wirklich gute Ideen sind. Hier wieder Le Guin, also Ursula K. Le Guin. Aber das sind dann meistens nicht die Bücher, die ich so richtig, die da so mich so richtig mitreißen.
Ja, das war total spannend, mit dir darüber zu sprechen, über dieses emotional investment oder generell irgendwie invested in a book und so. Und auch die Sprache, die man verwendet, über Bücher zu sprechen. Also du hast jetzt eben gemeint, damit du ein Buch liebst. Ich habe dann echt so angefangen, darüber nachzudenken, ob ich diese Form von Beziehung zu Büchern überhaupt aufbaue. Also es klingt jetzt irgendwie, weiß nicht, bisschen grau und traurig. Es fühlt sich aber irgendwie gar nicht so an. Ich denke irgendwie über Bücher immer eher in einer Form von, wie nachdrücklich habe ich dieses Buch irgendwie beeindruckt oder beeinflusst. Das ist irgendwie so die hauptsächliche Kategorie, wie ich darüber nachdenke. Und es hat dann schon auch den Effekt, dass ich Bücher natürlich öfter lese, mehrfach lese, aber es ist weniger, um herauszubekommen oder um wieder in diese Welt einzutauchen, glaube ich, sondern es ist eher, um für mich selber festzustellen, so was hat sich zwischen dem, woran ich mich erinnere und dem, was ich jetzt lese, was hat sich da getan? Also das war irgendwie auch so ein, war ja auch ein Thema, das wir im Satyricon besprochen hatten, ne? Wie sich ein Text halt einfach verändert, weil man sich selbst verändert.
Ja, auch in der Aeneas, ne, beim Deep Dive, genau, was ja auch ein Text war, den wir beide gut kennen, weil wir das mehrfach lesen, mehrfach gelesen haben und dann aber doch nochmal anders gesehen haben. Ja.
Das steht da, glaube ich, für mich im Vordergrund, was jetzt nicht heißt, dass ich nicht auch eine gewisse Vertrautheit mit bestimmten Welten dann irgendwie habe und auch irgendwie mag. Also das klingt jetzt irgendwie, es wirkt, was ich jetzt gleich sagen werde, wirkt wahrscheinlich irgendwie ein bisschen komisch vielleicht. Aber das Buch, das ich am häufigsten gelesen habe, ist Jurassic Park von Michael Crichton. Was irgendwie bestimmt daran liegt, dass es eines der ersten Bücher war, die ich überhaupt auf Englisch gelesen habe. Ich liebe halt Dinosaurier, ich liebe den Film Jurassic Park. Und ich kann auch dem Erzählstil von Michael Crichton, obwohl der jetzt nicht der, wie soll man sagen, virtuoseste Sprachkünstler ist, aber der kann schon plotten eben und der kann schon Spannung erzeugen. Und dabei schaue ich mir irgendwie gerne zu, glaube ich. Und da gibt es auch Charaktere, die ich mag. Ian Malcolm ist der größte Charakter in diesem Buch natürlich und in der Interpretation von Jeff Goldblum noch besser. Aber die Figuren bleiben für mich irgendwie immer, das ist für mich immer klar, dass das, weil Menschen sprechen ja von Buchcharakteren auch teilweise als wie von Freunden. Ne? Man teilweise fühlt, also gerade wenn das irgendwie so längere, größere Projekte sind oder auch bei Serien, das ist natürlich jetzt auch was anderes, aber es gibt ja schon die Möglichkeit, sich fiktionalen Charakteren nahe zu fühlen, wie man sich realen Personen nahe fühlen kann. Also ich habe das zumindest irgendwie schon viele Leute so beschreiben hören oder auch davon gelesen. Und das passiert unter anderem mir nicht, weil das für mich irgendwie immer literarische Figuren bleiben, die halt auch bestimmte Funktionen haben. Also ich habe dann manchmal die Sorge, dass meine philologische Ausbildung mir da was versaut hat.
Aber ja.
Es ist auch vielleicht irgendwie ein bisschen so, aber es ist halt jetzt so und dann ist es auch irgendwie nicht so schlimm. Aber ich glaube, das ist einer der Gründe dafür, wieso ich zum Beispiel wenig ein Problem damit habe, wenn Sachen unnatürlich oder gekünstelt sind. Also das sind so die häufigsten Diskussionen, die ich mit Menschen führe über so zeitgenössische Fiktion, ob es jetzt Bücher sind, ob es Serien sind oder so. Und dann kommen oft so Diskussionspunkte, wo es heißt, Menschen würden sowas nicht machen. Oder warum sollte man das Büro so ausstatten mit lauter Glaswänden oder was weiß ich oder so. Und ich merke dann immer, wenn ich diese Gespräche führe, merke ich immer, das stimmt natürlich alles, aber das würde mich jetzt irgendwie, hat mich nicht gestört bis zu dem Zeitpunkt, wo es erwähnt worden ist. Dann muss ich natürlich zugeben, ja, das ist natürlich irgendwie ein Unsinn teilweise oder schlecht konstruiert oder unglaubwürdig. Aber es nimmt jetzt irgendwie wenn die Story an sich trotzdem weiter funktioniert, nimmt es für mich irgendwie nicht wirklich was weg.
Ja, das ist spannend. Also ich erinnere mich gerade an das, was wir am Anfang vom Deep Dive von Horaz gesagt haben, ne? Dass mir das manchmal zu gekünstelt ist. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Ne?
Ja, ich glaube auch.
Also Ich würde jetzt auch nicht meine Lieblingscharaktere aus der Fiction als meine besten Freundinnen bezeichnen, glaube ich. Das wäre jetzt auch nicht mein Ansatz. Aber ja, so super gekünstelte Sachen, nee. Nee, das ist ja, also Menschen machen sowas halt nicht, aber mich interessiert halt, was Menschen machen. Deswegen ist es dann blöd, wenn es gekünstelt ist. So.
Ja. Nein, ich kann das zu 100% nachvollziehen. Das ist einfach nur, mich persönlich stört es eben nicht und mich persönlich stört es irgendwie eher, wenn es irgendwie so eine Dissonanz gibt zwischen der Form, der Sprache, der Bildsprache, was auch immer und dem, was transportiert werden soll.
Naja.
Also wenn die Sache einfach nicht auf allen Ebenen zusammenspielt und funktioniert. Funktionieren ist immer so dieser Ausdruck, den ich bei mir dafür verwende. Also Sachen, die einfach, wo klar ist, jeder Bestandteil dieses Werkes greift irgendwo, das muss nicht perfekt harmonieren, aber es greift alles irgendwo ineinander zusammen und man kann irgendwie verstehen, warum diese Entscheidungen getroffen worden sind.
Ja, das ist schon wichtig, ja, das stimmt. Ja.
Und ich glaube, deswegen bin ich schon auch irgendwie sehr offen für so idea-driven Sachen, wobei ich jetzt eben nicht der Meinung bin, dass idea-driven grundsätzlich, also was du sagst, stimmt natürlich, diese, wie Ursula K. Le Guin das macht zum Beispiel, einen Gedanken zu nehmen und davon dann irgendwie die Geschichte zu entwickeln, aber es muss jetzt eben für mich gar nicht so ein ausgefallener Gedanke sein oder so, es muss einfach nur ein Gedanke sein, der dann irgendwie durchgezogen wird, wo man das nachvollziehen kann, warum der Person, die das geschrieben hat, das wichtig war. Und wenn, hat er schon gesprochen über Form und Inhalt, wenn die sprachliche Form in irgendeiner Form aufgreift, was an Inhalt dargestellt wird, dann finde ich es natürlich besonders geil. Das kennt ihr ja auch schon von mir, das habe ich in diversen Kontexten schon erwähnt. Und das ist auch genau der Grund, warum mir Texte wie Lucan halt einfach sehr unmittelbar nahe sind, weil das ist genau das, was es ist. Ne? Also da gibt es irgendwie einen Grundgedanken und dann wird sich überlegt, wie kann man diesen Grundgedanken in auf unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlichen Variationen in diesen Text unterbringen. Und das gelingt dann entweder gut oder schlecht und bei Lucan klingt es gut und deswegen mag ich das Buch. So, das ist so ein bisschen mein Reasoning.
Ja, das finde ich total nachvollziehbar. Also da haben wir auch in der Vorbereitung drüber gesprochen. Ne? Also zum Beispiel für mich ist dann Lucan was, das weiß ich zu schätzen und auf der, so, I see what you did there, so diese konzeptionelle Ebene. Und das mag ich auch, Lucan, also fand ich sehr spannende und sehr individuelle Leseerfahrungen. Aber das ist jetzt kein Werk, was ich liebe, so. Und wenn ich jetzt mir überlegen müsste, was liebe ich an antiker Literatur, dann ist das relativ wenig. Das ist dann halt Vergil und die Ilias und Catull und dann wird es schon eng.
Ja, und ich glaube auch, was irgendwie, da habe ich jetzt auch beim Nachdenken das erst so gemerkt, dass mir, also wo es irgendwie wo es vielen Menschen halt um Charaktere geht und nachvollziehbare Handlungen, nachvollziehbare Entscheidungen und so weiter, ist mein Fokus, glaube ich, eher immer die Welt an sich. Die Atmosphäre, die geschaffen wird. Also ich erinnere mich immer viel eher daran, wie irgendwie bestimmte Stimmungen beschrieben worden sind oder wie man sich irgendwie in eine bestimmte Situation hineinversetzen konnte, anhand der Beschreibung, wie die Räumlichkeiten sind oder wie das Wetter sich verändert oder was auch immer, als an, wie es sich für die Charaktere in dieser Szene angefühlt hat zum Beispiel. Also natürlich ist das nicht ganz voneinander trennbar, aber sozusagen mein Fokus ist da irgendwie sozusagen auf dem Setting und auf der Stimmung und auf dem Raum. Und ich glaube, das ist so ein Grund, warum ich halt zum Beispiel sehr viele Großstadtromane gelesen habe, wo es immer, die ja teilweise dann auch sehr episodenhaft sind, wo man gar nicht irgendwie die Zeit hat, sich auf einzelne, also sozusagen ausgefeiltere Handlungen oder Persönlichkeitsentwicklungen oder sowas einzulassen, sondern da geht es irgendwie um dieses Abbilden von unterschiedlichen Milieus und Szenen und die haben mich irgendwie von Anfang an immer gekriegt und die lese ich immer noch gerne. Ich lese aber auch gerne Romane, die sich mit der Provinz beschäftigen, von denen es ja inzwischen zum Glück auch einige gibt. Das ist ja auch wieder so ein Ding, ne? Die Provinz wird ja immer zurückgestellt hinter den Großstadtraum. Aber das finde ich auch sehr spannend. Und ich mag auch Speculative Fiction, so ist es auch nicht. Also ich bin jetzt da nicht so, kenne mich nicht ganz so gut aus, einfach wie du. Aber habe zum Beispiel auch sehr gerne Philip K. Dick Romane gelesen, die auch einfach sehr eigen sind in der Art und Weise, wie sie ihre Welten erschaffen. Also speziell zwei haben mich da irgendwie sehr beeindruckt. Das eine ist Ubik, das ist völlig irre meiner Meinung nach. Und das andere ist The Man in the High Castle, von dem es ja auch eine nicht so gute Verserie gibt. Aber das Buch ist sehr großartig, genau. Ja, und dann habe ich auch noch über eine Sache nachgedacht, die mich aktuell so ein bisschen beschäftigt. Das ist nämlich Bücher, die so an der Grenze zwischen Sachbuch und Belletristik herumgeistern. Das waren jetzt irgendwie in den letzten Monaten und Jahren hat mich dieses Thema irgendwie so ein bisschen beschäftigt. Also generell ist es ja momentan irgendwie so eine Zeit, habe ich das Gefühl, in der bewusst so Genregrenzen übersprungen werden.
Ja, auf jeden Fall.
Und wo auch die ganze Frage nach Tod des Autors, nicht Tod des Autors und so weiter neu gestellt wird. Und Autofiktion ist ein großes Thema. Und dann eben zu merken, dass es eben auch in vermeintlichen Sachbüchern durchaus Elemente gibt, die fiktional sind oder mit Fiktion angereichert werden können und umgekehrt. Und das finde ich irgendwie ganz grundsätzlich sehr spannend und habe dann irgendwie erst vor kurzem realisiert, dass eins der Bücher, die ich mir an irgendeinem Punkt in den Kopf gesetzt habe, unbedingt lesen zu müssen und wo sich es mal tatsächlich ausgezahlt hat, nämlich Moby Dick von Herman Melville.
Respekt, das habe ich nicht gelesen. Ist das nicht auch so ein Ziegelstein?
Es ist ein Ziegelstein und es gibt irgendwie hunderte Seiten, wo es nur um die Verarbeitung von Walen auf hoher See geht, gefühlt.
Boah, oh nee.
Aber es ist ein unglaublich, ja, also für die Zeit sowieso, aber immer noch unglaublich innovatives Buch, wo jedes Kapitel sich irgendwie komplett anders liest. Und wo man auch so merkt, da geht es auch darum, dieses Thema, dieses Symbol, Wal auf allen möglichen unterschiedlichen Ebenen unterzubringen und einfach auszuprobieren, was das alles bedeuten kann. Und es ist schon echt Arbeit. Also es ist auch auf Englisch nochmal zusätzlich natürlich Arbeit, weil da einfach extrem viel Fachvokabular vorkommt und so. Aber ich glaube, wenn ich irgendwie Leuten sagen müsste, also wenn Leute mich fragen würden, sag mir ein Buch, um zu beschreiben, was dich interessiert, dann würde ich wahrscheinlich Moby Dick nennen. Weil das deckt irgendwie diese ganzen Sachen, die mich faszinieren, die ich jetzt so ein bisschen illustriert habe, deckt das alles irgendwo ab. Und ich finde es wirklich ein tolles Buch, aber es ist auch wieder so ein Buch, wo ich mir denke, so schwer dieses Buch zu lieben.
Ja,
gut. Also zumindest fällt es mir schwer, mir vorzustellen, dass es Menschen gibt, die diese Form von Beziehung zu diesem Buch aufbauen. Und ich finde halt, was man sich auch immer vor Augen halten muss, ist, dass diese High-Concept-Geschichten schon sehr schnell umschlagen in Showing Off.
Ja, klar.
Gibt halt, also weil jetzt gerade das Thema Ziegelstein erwähnt hast, also es gibt halt einfach sehr viele Bücher, die sehr, sehr lang sind und die auch einen gewissen Kultstatus haben und die ich auch gelesen habe und die mich auch eine Zeit lang fasziniert haben, wo ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich sage, so, das muss ich nicht nochmal lesen zum Beispiel. Und dazu gehört Infinite Jest. Großen Respekt für David Foster Wallace als Schriftsteller, aber beim öfteren Nachdenken über dieses Buch habe ich dann an irgendeinem Punkt beschlossen, so, es zahlt sich irgendwie nicht aus, da nochmal einzusteigen und nochmal einzusteigen. Also Bücher, die den Anspruch haben, dass man sich ein ganzes Leben lang damit beschäftigen muss, um ihnen gerecht geworden zu sein, das finde ich irgendwie einen unfairen Anspruch.
Ja, das, ja, also ich habe das nie gelesen, hatte aber auch noch nie Bock, das zu lesen, muss ich ganz offen gestehen und ja. Na, also ich meine, ich verstehe das schon, Bücher immer wieder zu lesen, ne? Wie gesagt, die Aeneis halt natürlich. Ich habe noch vergessen zu erwähnen, ich lese auch ein Buch jedes Jahr. Das ist wahrscheinlich das wichtigste Buch, was ich so gelesen habe in meiner Lesebiografie. Das ist Klischee las nach, The Picture of Dorian Gray von Oscar Wilde. Das lese ich jedes Jahr zum Jahresende. Und das ist so ein Teil von meiner Reflexion über das Jahr, um zu gucken, ob ich jetzt, welche Aspekte in dem Buch mir jetzt gerade am wichtigsten sind und ob ich wieder was anderes sehe und dann. Also ja, ich sehe das sofort ein, dass man sich ein ganzes Leben lang mit einem Buch beschäftigen kann, aber es sollte schon auch so geschrieben sein, dass es nach einmal Lesen auch einem was bringt.
Ja, genau. Also das ist bei, ohne jetzt da ganz lange über Infinite Jest sprechen zu wollen, aber das hat mich nur gerade erinnert, dass Infinite Jest auf jeden Fall ein Buch ist, das so geschrieben ist, dass man es mindestens zweimal lesen muss. Also man kriegt sozusagen Informationen, die man eigentlich am Anfang braucht, kriegt man erst am Ende. Und deswegen gibt es auf jeden Fall zumindest den Anreiz und die Idee, dass man dann nochmal einsteigen sollte. Und das ist wieder so ein Fall von, es ist grundsätzlich konzeptionell eine gute Idee. Also ich finde es grundsätzlich interessant, aber es ist halt dann in der Umsetzung. Es ist ein bisschen wie beim Satyricon. Also es kann konzeptionell eine gute Idee sein und es muss dann irgendwie trotzdem in der Gesamtwirkung nicht unbedingt dafür stehen, diese 1000 Seiten sich nochmal zu geben.
Ja, definitiv. Ja.
Also ich will jetzt niemanden davon abraten, Infinite Jest zu lesen. Macht es gerne. Aber lest auch noch was anderes. So.
Ja gut, aber das ist ja generell, ne? Lest, was ihr wollt. Lasst sein, was ihr nicht lesen wollt. Ne? Das sagen wir ja hier immer. Ne? Das, also man muss gar nichts lesen. Und man kann natürlich alles lesen, worauf man Bock hat. Das, auch wenn wir es nicht toll finden. Das muss nichts heißen.
Genau. Ja, und was auch irgendwie zu oft zu kurz kommt und was ich jetzt an der Stelle auch, glaube ich, einfach nochmal so sagen will, ist, ich finde, es ist auch ein Wert an sich, wenn Bücher einfach lustig sind.
Hm.
Damit meine ich jetzt aber nicht witzig oder Satire oder was auch immer, sondern ich finde, Bücher, die wirklich lustig sind, erarbeiten sich diesen Humor, indem sie die witzigen Momente mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und gewissen Ehrlichkeit ausgleichen.
Ja.
Und die haben dann auch in den allermeisten Fällen irgendeine Form von autobiografischer, selbstreflexiver Ebene, habe ich das Gefühl.
Mhm.
Und da gibt es eben einen Autor, der mich jetzt auch schon länger begleitet, der das, finde ich, sehr gut macht. Das ist Joachim Meyerhoff. Der, ich glaube, inzwischen ist es der 6. Band von seiner autobiografischen Reihe, die jetzt rausgekommen ist. Die finde ich super. Habe ich jetzt aber heute nicht aufgeschrieben, sondern einen anderen Roman, der auch extrem lustig ist und der auch diesen Kriterien, diesen von mir sehr subjektiv definierten Kriterien.
Kommen wir noch zu.
Genau. Und ansonsten, abschließend möchte ich dazu noch sagen, ich habe jetzt hier nur Typen aufgezählt und das ist mir jetzt auch beim Nachdenken einfach auch aufgefallen und ist es mir früher auch schon, aber jetzt wieder schmerzlich bewusst geworden. Das ist auch nach wie vor ein Problem, dass Männer hauptsächlich Männer lesen und vor allem hauptsächlich weiße Männer lesen. Und das war bei mir offensichtlich auch so und das ist auch einfach eine Prägung, mit der ich mich auseinandersetzen muss, glaube ich. Aber die ich in den letzten Jahren auf jeden Fall versucht habe, bewusst abzubauen.
Mhm.
Aber das ist, dafür muss man sich entscheiden.
Ja, auf jeden Fall. Das war bei mir auch so.
Ja.
Also ich habe natürlich auch lange Zeit vor allem weiße Männer gelesen, weil das halt das ist, was man liest, so, ne?
Mhm.
Und ich habe dann irgendwann tatsächlich mal in einem Jahr so mir so selber so eine Statistik gemacht, wie die Verteilung war.
Mhm.
Und es war so niederschmetternd, dass ich mich bewusst dafür entschieden habe, mindestens 50% Frauen zu lesen.
Mhm.
Und das ist jetzt ein paar Jahre her und ich schreibe mir die Statistik immer noch mit, aber mittlerweile ist das gar kein Problem mehr. Ich glaube, ich lese 2/3 Frauen mittlerweile. Da möchte ich nichts mehr dran ändern.
Ja, das also die, ich habe es so genau habe ich es mir nicht aufgeschrieben, aber ich schreibe mir auch mit, welche Bücher ich im Jahr lese. Da bin ich auch beim Reflektieren inzwischen. Finde ich, ist es eine ganz gute Zusammenstellung. Ganz gut diverse Zusammenstellung. Was natürlich nicht heißt, dass da nicht trotzdem noch ein Bias drinnen ist. Und gerade wenn man irgendwie versucht, so was ich schon immer wieder versuche, also auch ein bisschen philologiebedingt, aber auch einfach, weil ich gerne mir selber ein Bild machen möchte von klassischen Texten, also jetzt nicht antiken, sondern in allen möglichen nationalsprachlichen Literaturen, dann reißt es die Statistik natürlich immer wieder nach unten, weil die sind halt alle von Typen geschrieben.
Ja, ja. Das, was ich erhalten hatte, das ist tatsächlich so. Ja.
Also ja, das so meine, unsere Gedanken zu, was wir so lesen.
Mm.
Verurteilt uns nicht.
Oder tut's. Steht Oder euch offen. So, dann kommen wir jetzt zum ersten Teil von Büchern, über die wir mal reden wollten.
Mhm.
Bevor, gut, ein kurz vorneweg haben wir trotzdem noch. Wir wollten nämlich noch mal einmal kurz zusammenfassen, über welche Bücher wir schon tatsächlich eine richtige Folge gemacht haben.
Mhm.
Weil den Podcast gibt es ja jetzt doch schon ein bisschen länger, überraschenderweise.
Ne?
Und deswegen wollten wir noch mal kurz erwähnen, welche von den Büchern, die wir besprochen haben, wir auch tatsächlich wirklich empfehlen würden als kurzes Recap. Da ist zuerst mal The Secret History von Donna Tartt. Das war unsere 5. Folge, September 22. Und das ist ja der Ursprung von diesem ganzen Dark Academia-Hype.
Mhm.
Also die Folge könnt ihr euch dann gerne anhören. Das kommt jetzt hier nicht noch mal vor.
Genau, da sind wir zum Schluss gekommen, dass es uns gefällt.
Ja. Yeah.
Also generell, das ist hier, weil hier geht es ja um Empfehlungen. Deswegen haben wir jetzt auch hier nur noch mal die zusammengefasst, die wir auch tatsächlich empfohlen haben in unserem, in den anderen Folgen. Gibt da noch ein paar mehr, aber das hier ist eine positive Folge, genau.
Genau, genau. Und dann haben wir eine Folge gemacht zu Cassandra von Christa Wolf. Das ist Folge 29, September letzten Jahres. Mhm. Das ist eine Nacherzählung, Neuerzählung von eben der Figur Cassandra mit eben dem Einfluss von Christa Wolfs Realität, also der DDR.
Mhm.
Können wir auch sehr empfehlen.
Ja, der war richtig gut auch.
Mhm.
Ja, dann hatten wir Anfang des Jahres ja den einen Roman der bereits jetzt öfter gefallenen Ursula K. Le Guin, in dem Fall eben keines ihrer sozusagen klassisch in den Bereich des Speculative Fiction fallenden Werke, sondern eine Bearbeitung von Vergil oder so ein bisschen mehr auch noch, nämlich Lavinia. Das war im Januar 25, Folge 33. Da hatten wir aber auch nicht nur dieses Buch besprochen und auch empfohlen, sondern auch noch ein bisschen über andere Werke von Le Guin gesprochen.
Hm.
Zum Beispiel The Dispossessed, das ich in der Zwischenzeit gelesen habe und das mich auch sehr beeindruckt hat. Genau.
Yay. Genau, also von Le Guin kommen jetzt in dieser Folge hier keine Bücher mehr vor, aber wenn ihr da die Empfehlungen hören wollt, dann hört noch mal in die Sektion von dieser Folge rein, genau.
Mhm. Ja, und dann hatten wir noch eine ganz kurze Erwähnung eines aber auch sehr guten Werkes, nämlich Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow von Gabriel Zevin, das motivisch durchaus einige antike Bezüge hat. Explizite antike Bezüge sind es relativ wenige, aber es ist ein sehr, sehr spannendes Setting insofern, als es um Arbeit in der Spieleindustrie geht, also Gaming-Industrie. Und der Kontext, in dem wir das besprochen haben, war die Folge zu dem Computerspiel Hades, das an sich auch ein sehr tolles Werk ist.
Ja, absolut. Genau, und Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow habe ich jetzt lustigerweise gerade diese Woche mit zwei Freundinnen nochmal drüber geredet, was für ein großartiges Buch das ist. Und ja, es geht um die Computerspielbranche, aber man muss jetzt nicht der absolute Gamer sein, um dieses Buch interessant zu finden, weil es vor allem darum geht, wie man mit anderen Menschen zusammen Kunst schaffen kann, will oder soll und wie man sein Leben so hinbekommt.
Nebenbei. Ja, ist wirklich, wirklich super.
Ja, genau.
Da erinnere ich mich auch an die Charaktere übrigens und dass die auch so gut waren.
Ja, definitiv.
Es geht nicht ganz an mir vorbei, nur ein bisschen. Ja.
Das hätte ich nie behauptet. So, dann kommen wir jetzt zu Büchern, über die wir noch nicht geredet haben und die schon insofern einen antike oder irgendwie unklassisch Bezug haben, dass wir denken, dass ihr, unsere HörerInnen, die vielleicht interessant finden würdet. Und das eben aber sind aber eben Bücher, wo jetzt der antike oder Wissenschaftsbezug nicht unbedingt ausreicht, um daran aufgehängt eine 2-Stunden-Folge zu machen. Außer ihr schreibt uns und sagt, wir möchten unbedingt eine Folge zu diesem Buch, was ihr da erwähnt habt. Dann machen wir natürlich diese Folge. So ist nicht.
Können wir machen, ja, genau, genau. Aber das überlassen wir sozusagen euch.
Genau. So, ich fange mal an mit den zwei Bänden der, ich weiß immer noch nicht ganz, wie man es ausspricht tatsächlich, Teichskalan oder Teichkalan, Reihe von Arkadi Martin. Der erste Band heißt auf Englisch im Original A Memory Called Empire. Der ist auf Deutsch übersetzt Im Herzen des Imperiums. Und der zweite Band ist A Desolation Called Peace. Und ja, das ist ein Tacitus-Zitat.
Mhm.
Die Römer lassen Verwüstung zurück und nennen es Frieden.
Mhm.
Der deutsche Titel ist Am Abgrund des Krieges. Das ist Science Fiction, also spielt in Space.
Mhm.
Und die Autorin Arkadi Martin ist promovierte Byzantinistin.
Mhm.
Und das merkt man auf jeden Fall beim Lesen. Also es hat auch Anklänge von den Azteken und diversen anderen Sachen. Aber wenn man mich fragt, was A Memory Called Empire ist, dann ist es Konstantinopel in Space.
Mhm.
Vom Vibe her. So, ich kann gar nicht wirklich beschreiben, warum das ist, aber es fühlt sich so an.
Mhm.
So, worum geht's jetzt da in dieser Reihe? Also die zwei Bände gibt's und damit ist es abgeschlossen. Also im ersten Band, Memory Called Empire, wird die Protagonistin Mahit als Botschafterin geschickt von ihrer ganz kleinen Raumstation zu diesem Planeten, Teixkalan. Da sitzt das Empire, das Imperium. Und das ist natürlich an und für sich schon mal ein Problem, weil das Imperium halt das Imperium ist und Kolonialismus und so weiter, alles schwierig. Und abgesehen davon hat Mahit auch noch so ein paar ganz konkrete Probleme. Das erste ist, ihr Vorgänger, der bisherige Botschafter, ist tot. Und das war jetzt wahrscheinlich kein Unfall. Dann hat sie noch das Problem, dass sie jetzt als Botschafterin vor allem dafür sorgen muss, dass ihre kleine Raumstation unabhängig bleibt. Weil auf dieser Raumstation haben sie so eine ganz spezielle Technik, mit der Erinnerungen von einer Person zur nächsten weitergegeben werden können. Sodass diese Erinnerungen dann weiterleben. Und das ist jetzt Technik, die dieses Imperium sehr gerne hätte. Das ist jetzt auch nicht so praktisch. Und Mahit hat auch selber die Erinnerungen bekommen. Und zwar von ihrem Vorgänger. Also ihrem eigentlich jetzt verstorbenen Vorgänger. Und das Problem dabei ist, dass diese Erinnerung, die sie da gekriegt hat, irgendwie so ein bisschen korrupt ist. Also die ist, funktioniert nicht so, wie es soll. Und sie verliert so ein bisschen langsam ihren Verstand. Also es wird alles nicht einfach. Und nebenbei gibt es dann noch Gedichtswettbewerbe, weil Sprache und Kultur für dieses Imperium sehr wichtig sind, weil das natürlich auch eine Art und Weise ist, Kontrolle auszuüben.
Ja, natürlich.
Und das ist etwas, was für Mahit ein ganz zentraler Konflikt ist, weil sie absolut fasziniert ist von der Kultur dieses Imperiums. Aber diese Kultur bedroht halt durch seinen imperialistischen Expansionsgedanken ihre eigene Kultur auf dieser Station. Und das spiegelt auch die Widmung von dem Buch wieder, von dem ersten. Da schreibt Arkady Martin, dass dieses Buch gewidmet ist allen, die sich jemals verliebt haben in eine Kultur, die ihre eigene auffrisst. Und das ist schon auch sehr die Classics Experience. Also ja, das ist ja schon auch, ne, so dieses überdominante Latein und Griechisch, was halt alles andere einfach plattwalzt, ne, an was es noch an hoher Kultur gab und gibt, weil das so übermächtig ist. Ne?
Ja.
Und da habe ich schon auch viel in dieser Diskussion wieder über Sprache und Kultur und Dichtung und so weiter geredet wird. Das ist jetzt nicht der wichtigste Aspekt des Buches, muss ich zugeben. Aber da habe ich schon mich viel eben dran erinnert, dass man eben, wie gesagt, man merkt, dass die Autorin aus dem Fach kommt. Und es ist auch einfach großartig geschrieben und super spannend. Und der zweite Band ist in meiner Meinung nach noch besser als der erste, was auch selten gelingt. Und also wer grundsätzlich Space Opera, Science Fiction mag, das ist euer Buch.
Okay. Ja, bei dem Titel sollte das zweite Buch auch deutlich.
Natürlich.
Das sollte unbedingt besser sein. Das ist schon echt, echt gut. Ja, das Buch, das ich jetzt an dieser Stelle mitgebracht habe, ist wahrscheinlich für manche von euch keine Überraschung, aber es muss trotzdem genannt werden. Nämlich Christoph Ransmeyers Die letzte Welt. Das ist wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Eine der populärsten und auch eine der rezentesten und eine der bestimmt erfolgreichsten antike Bearbeitungen auf belletristischer Ebene überhaupt wahrscheinlich. Und
im deutschen Raum auf jeden Fall.
Genau, im deutschsprachigen Bereich. Das ist ja auch innerhalb der klassischen Philologie stark rezipiert und aufgegriffen worden. Und ja, da geht es ganz viel darum, wenn es um Rezeption geht und so.
Na, ist auch das einzige Buch, was du hier aufgelistet hast für diese Folge, was ich auch gelesen habe. Weil natürlich habe ich Die letzte Welt gelesen, als ich Metamorphosen unterrichten musste an der Uni.
Ja, genau. Da kommt, ja, das ist wieder so ein Ding, kommt man nicht unbedingt dran vorbei. Wobei, man kann es auch vermeiden. Ich habe es, wie gesagt, lange Zeit nicht gelesen. Und ich habe es dann letztes Jahr zum ersten Mal gelesen, weil ich mir gedacht habe, das steht jetzt schon so lange hier im Regal und das geht ja doch nicht an. Und ich muss sagen, ich mochte es dann schon ziemlich. Also es ist schon irgendwie prätentiös an manchen Stellen.
Ganz bisschen.
Aber insgesamt ist es schon eine schöne Idee, das zu machen. Und es ist dann irgendwie auch sehr schön umgesetzt. Also worum geht's? Es geht darum, dass ein gewisser Cotta, ein Römer, in die Stadt kommt, Tomi, wohin Ovid verbannt wurde. Beziehungsweise er kommt nicht zufällig dorthin, er ist auf der Suche nach Ovid. Und ja, long story short, er findet ihn dort nicht. Aber er findet so Remains von Ovid. Also er findet Erinnerungen an ihn in den Personen, die dort sind. Diese Personen haben alle Namen und teilweise auch Charakterzüge, die nicht zufällig an Figuren aus den Metamorphosen erinnern.
Ja.
Er sucht eben auch nicht nur nach Ovid, sondern er sucht auch nach der Abschrift der Metamorphosen, die er sich irgendwie erhofft, dort zu finden. Und ja, er ist dann in diesem Ort, er wird in diese Dorfgemeinschaft mehr oder weniger aufgenommen, fängt dann nämlich auch Beziehungen an mit den Figuren dort. Ist alles ein bisschen konfus und es hat sich die Handlung auch bei mir nicht wirklich festgesetzt, wie das oft der Fall ist. Aber was sich eben festsetzt, ist dieser Vibe, der irgendwie vor allem darin besteht, diese Isolation an diesem Ort abzubilden, diese komplette Abgeschiedenheit und Losgelöstheit und irgendwie in sich Geschlossenheit dieser Welt, die natürlich trotzdem Teil des Römischen Reiches irgendwie ist.
Mm.
Und es geht irgendwie sehr viel darum, dass schwer unterscheidbar ist, ob jetzt die Metamorphosen als Text diesen Ort beeinflusst haben oder ob es umgekehrt ist. Und es wird irgendwie dauernd versucht aufzulösen. Also diese Grenze zwischen Fiktionalität und Realität wird da halt ganz bewusst in Frage gestellt und greift natürlich auch das große Thema auf, wie können wir überhaupt irgendwas über Ovid wissen, wo wir doch die meisten Sachen über Ovid nur durch ihn selbst wissen und die ganze Persona, die sich Ovid kreiert hat, ist eine fiktionale Persona. Und das ist ja auch tatsächlich beim Unterrichten von Ovid irgendwie immer wieder ein Problem oder ein Thema.
Mm.
Ich habe letztens erst mit einem Freund darüber gesprochen, es gibt ja diese, am Anfang der Amores, also dieser Liebesgedichtsammlung von Ovid, gibt es ja diese ein Proemium, also so vier Verse, die dem Ganzen vorangestellt sind und dort wird erklärt oder da sprechen diese Bücher und erklären, sie waren vorher mal fünf Bücher und sind jetzt drei Bücher.
Mhm.
Und das führt einfach bis heute dazu, dass grundsätzlich davon gesprochen wird, dass es zwei Editionen dieses Werkes gab. Von der ersten Edition ist wundersamerweise nichts erhalten und wir haben nur noch die zweite Edition. Und das ist natürlich, sprechen sehr viele Leute inzwischen auch darüber, dass das möglicherweise wahrscheinlich eine Fiktion ist, die auch irgendwie dazu dient, dass man sich die Frage stellt, so welche Gedichte wurden denn da rausgenommen und warum? Und es ist halt irgendwie sehr Ovid, das zu machen.
Wie war das mit dem High-Concept ist dann showing off?
Ja, genau. Also das ist lustigerweise, genau. An irgendeinem Punkt müssen wir noch ausführlicher darüber sprechen, dann können wir das wieder aufgreifen. Aber das wäre für mich, glaube ich, wieder so genau so ein Punkt. Also Ovid ist so jemand, der halt diese High-Concept-Geschichte fährt und bei dem es aber dann irgendwie ins Unangenehme umschlägt. Oft zumindest. Also für mich, sehr viele Leute mögen ihn ja. Oder seine Texte. Genau, aber in jedem Fall greift die letzte Welt, greift dieses Thema, dieses Problem oder diesen immer präsenten Komplex von Ideen und Themen aus der Ovid-Rezeption auf und macht das sozusagen zu einem eigenen Bestandteil und einem Thema des eigenen Textes. Und ja, und ich finde, es werden da irgendwie an vielen Stellen sehr schöne Bilder gefunden und sehr gute Worte auch gewählt, manchmal ein bisschen zu viele, manchmal ein bisschen zu blumige, wie gesagt. Aber insgesamt ist das ein schöner Roman, den man es bestimmt auf unterschiedliche Arten auch lesen kann. Und für mich war es halt eben wirklich so ein Musterbeispiel, wo mir halt diese Atmosphäre einfach sehr, sehr gut gefallen hat.
Ja, das ist mir auch am meisten in Erinnerung geblieben von der Lektüre, der Vibe.
Und was ich halt interessant finde, und das ist auch so ein Aspekt, der in dem Buch zu Recht, finde ich, aufgegriffen wird, nämlich dass, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, ob es explizit gesagt wird in dem Text, aber es ist schon so Thema, dass der Grund für die Verbannung von Ovid in dem Text wahrscheinlich die Metamorphosen sind und nicht irgendein anderer, nicht die Ars Amatoria oder irgendwas anderes. Und das habe ich tatsächlich persönlich immer für die interessantere Theorie gehalten. Also es ist weniger spannend zu sagen, er ist verbannt worden, weil er ein sittenwidriges Gedicht geschrieben hat, als er ist verbannt worden, weil er ein Epos geschrieben hat, dessen Grundprinzip der Veränderung dem Grundprinzip der Statik des goldenen Zeitalters, dass die augusteische Herrschaft propagiert, das dem widersprochen hat. Ja, und wie gesagt, ich meine, er findet Ovid dann nicht. Möglicherweise findet er ihn auch oder findet ihn auf eine andere Art und Weise, als er es gedacht hat. Das weiß ich ehrlich gesagt
nicht. It's complicated.
Es ist sehr kompliziert. Achso, ja, genau. Was auch noch ein netter Punkt ist, sind diese Momente, wo er sich daran, er oder andere Figuren sich zurückerinnern an Ovid in Rom.
Mm.
Und das ist sozusagen die einzige Art und Weise, wie Ovid tatsächlich im Text präsent ist, in der Erinnerung durch andere. Genau, also das ist ein bisschen eine konventionelle Empfehlung aus dem Mund klassischer PhilologInnen, aber nichtsdestoweniger eine Empfehlung.
Mm.
Und eine, ein bisschen ein Cop-out im Sinne von, wenn ihr nicht unbedingt wollt, müssen wir nicht ausführlicher über dieses Buch sprechen.
Weil wir nicht ausführlicher über Ovid sprechen möchten.
Ja.
Gut, dann machen wir mal weiter mit noch einem Dark Academia-Buch. Das ist wir hatten es schon erwähnt bei The Secret History. Also die Schattenseiten der Wissenschaft als eigenes Genre. Da sind ja in den letzten paar Jahren alle möglichen Bücher rausgekommen, die sich eben auch wirklich vor allem mit den Problemen der Wissenschaft auseinandersetzen, vor allem mit der Unterdrückung, die in diesem System inhärent ist. Und dieses Buch, was ich jetzt gleich noch ein bisschen zusammen, also schmackhaft machen werde hoffentlich, ist das von denen, die ich gelesen habe, dass es am besten macht und am konsequentesten zu Ende denkt.
Mhm.
Und das ist Blood Over Brighthaven von M.L. Wang.
Mhm.
Das ist auf Deutsch im Februar erschienen diesen Jahres unter dem gleichen Titel, also auch Blood Over Brighthaven. Es ist Fantasy Standalone, also mal keine Trilogie. Das ist ja bei Fantasy schon die Ausnahme heutzutage. Und worum geht's da jetzt? Da geht es um die Protagonistin, Sayona heißt die. Und die möchte, also ihr Lebensinhalt ist seit 20 Jahren sozusagen die erste Frau im hohen Magisterium zu werden von ihrer Stadt. Also da in die höchste Akademie der Menschen, die eben die Magie nutzen, aufgenommen zu werden. Und da gibt es eigentlich keine Frauen. Und am Anfang des Buches steht für sie die Aufnahmeprüfung bevor. Und die Magie funktioniert ja eigentlich wie Coding. Also es ist so ein bisschen wie Programmieren. Sie haben so auch so eine Art Schreibmaschine, wo sie so Koordinaten eingeben, wo sie dann die Energie rausfischen können. Und diese Energie, die sie da sourcen, da werden dann so bestimmte Bedingungen eingegeben. Unter den Bedingungen, wenn dann, macht die Magie dann bestimmte Dinge. Und darauf läuft auch diese ganze Stadt, also die Züge und die ganzen, also quasi die Elektrizität ist auch alles mit so, wenn dann Konditionen mit der Magie alles gemacht. Und wer da halt die elegantesten, effektivsten Bedingungen schafft, das ist eben die hohe Kunst in der Magie.
Mhm, okay.
Und um diese Stadt herum ist eine Barriere, weil außerhalb von der Stadt ist es gefährlich. Da gibt es die Blight, heißt es auf Englisch, also so. Es ist so eine Art Seuche sozusagen, die da draußen alles, was lebt, also Menschen auch und Tiere und Pflanzen, völlig wahllos erfassen kann. Und wenn das einen erfasst, dann wird man sozusagen, ja, desintegriert. Also das, dann löst man sich auf in alle seine Einzelteile. Es ist dann sehr blutig. Das wird auch nicht sehr appetitlich beschrieben. Und das kann halt aus heiterem Himmel immer ständig irgendwen treffen.
Mhm.
Und der andere Protagonist, Tummel, der kommt von da draußen. Und in der allerersten Szene vom Roman flieht er mit seiner Familie in die Stadt.
Mhm.
Durch die allergefährlichste Zone, wo diese Blight vor allem zuschlägt. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht so wahnsinnig super funktioniert. Also es fängt auch schon gleich brutal an. Also das ist keine leichte Kost. So, und jetzt ist es natürlich wenig überraschend, dass natürlich Sayona in dieses hohe Magisterium reinkommt. So, weil sonst wäre der Plot ja nicht da. Und die ganzen männlichen Magier sind natürlich überhaupt nicht begeistert, dass sie es irgendwie durch diese Aufnahmeprüfung da geschafft hat. Ist auch nicht ganz konventionell, wie sie es reinschafft. Und sie geben ihr dann mehr so als Witz keinen richtigen Assistenten für ihre Arbeit, sondern den Hausmeister, der da halt wischt. Und das ist dann natürlich Tummel. So. Und Sayona ist überhaupt gar nicht begeistert von nichts, was ihr da widerfährt, als sie es dann endlich eigentlich an ihr Lebensziel geschafft hat. Und dann natürlich immer noch nicht akzeptiert ist, weil sie eine Frau ist. So, das heißt, es geht extrem viel um, wie ich schon sagte, Unterdrückung. Das ist einmal für Sayona als Frau, da habe ich auch sehr viel wiedererkannt, so, wenn man halt versucht, in einer männlich dominierten Domäne ist, sowas zu schaffen. Wie dann mit einem umgegangen wird und vor allem auch, was das dann auslöst mit Blick auf Karriere machen ohne Rücksicht auf Verluste. Was dann natürlich auch, also das dominiert halt ihr Leben, diese Karriere. Und Tommel ist halt der von draußen und die Leute, die von draußen es reingeschafft haben in die Stadt, irgendwie so gerade so es geschafft haben, das zu überleben, die werden natürlich in dieser Stadt auch nicht groß angesehen, sondern es sind halt die Leute, die dann die Hausmeister sind und sowas, ne, wenn überhaupt.
Hm.
Und dabei ist dann natürlich auch wesentlich, also Sayona als Frau hat Erfahrung mit Unterdrückung, aber sie ist natürlich auch ein Produkt ihrer Welt. Also sie ist ja auch in dieser Stadt aufgewachsen. Das heißt, sie hält auch nicht viel von Tommel am Anfang. Mhm. Also Stichwort White Feminism, dass nur weil man in einem Aspekt seiner eigenen Identität unterdrückt ist, heißt es nicht, dass man sofort solidarisch ist mit allen anderen Leuten, die unterdrückt sind.
Mhm. Ja.
Und natürlich, dadurch, dass in ihrer Welt Frauen auch wenig bis nichts wert sind, hält sie, also Sayona, natürlich auch nichts von anderen Frauen. So, ne? Weil she is not like the other girls. Hm. So, sie hat es geschafft als einzige Frau. Und natürlich ist keine andere Frau was wert. Weil sie hat es geschafft, weil sie so hart gearbeitet hat, ne? Und in all dieser Konstellation, vor allem bei Sayona, muss ich sagen, da habe ich wirklich extrem viel wiedererkannt von so meiner, von früher. Hm. Und es war teilweise extrem unangenehm zu lesen tatsächlich. Hm. Also so also auf eine Art unangenehm, wie meiner Meinung nach gute Literatur es sein kann und soll.
Hm.
So, das ist auch genau das, was ich meinte, dass eben eingangs das Speculative Fiction, also in dem Fall Fantasy, einem durchaus was über unsere Welt erzählen kann, weil das eben sehr reale Probleme sind, die da verhandelt werden, nur eben in dieser anderen Welt.
Ja, na klar.
Das ist also die Situation. Und dann entdecken die beiden zusammen was über die Magie und das haut Sayonas Welt komplett aus den Fugen. Das kündigt auch der Klappentext schon an. Was das dann im konkreten Einzelfall ist, ja, das sieht man kommen, würde ich behaupten. Aber es ist ja auch kein Thriller, den man für die schockierenden Twists liest, sondern man liest dieses Buch für die Konsequenzen. Also sie hat jetzt was gelernt, was sie nicht mehr verlernen kann. Und was macht das jetzt mit ihr? Und wie geht sie jetzt weiter um mit der Magie und der Wissenschaft und eben auch diesem patriarchalen System, was sie immer noch nicht akzeptiert, weil sie halt eine Frau ist und sie auch nie akzeptieren wird.
Mhm.
Und was ich wirklich zu schätzen weiß an diesem Buch, ist, dass es halt einfach sehr viele Nuancen verhandelt, weil eben diese ganze Unterdrückungsmechanismen des Patriarchats, da haben wir ja auch in der letzten Petron-Folge tatsächlich drüber geredet, das ist halt auch nicht geradlinig oder schwarz-weiß. Und das ist diesem Roman sehr bewusst. Und ich finde, der hat es also wirklich in einer seltenen, drastischen Konsequenz zu Ende gedacht.
Mhm, okay.
Ja. Das musste ich hier mal anbringen, dieses Buch. Weil das ist halt so ein klassisches Buch, so, es hat jetzt nicht genug antike Bezug oder überhaupt gar keinen direkten antike Bezug eigentlich. Also ich könnte da ohne Probleme 2 Stunden über dieses Buch reden, aber ist vielleicht nicht unbedingt unklassisch, Fragezeichen. Aber ja, also, schreibt mir gerne, wenn ihr das haben wollt, dann machen wir das natürlich extrem gerne. Und als letztes Buch für diese Kategorie muss ich noch was erwähnen, wo ich eigentlich kaum sagen kann, was der konkrete Bezug ist, weil das alles Spoiler wäre.
Okay.
Das ist Vita Nostra von Marina und Sergei Diatschenko. Das ist auch Fantasy. Das ist eine Trilogie. Da ist der erste Band schon länger erschienen und der dritte und letzte Band erscheint jetzt im Juni oder Juli, irgendwie diesen Sommer.
Mhm.
Und Marina und Sergei Diatschenko kommen aus der Ukraine. Die Bücher sind im Original auf Russisch verfasst und wurden dann teils auch angepasst, dann ins Englische übersetzt. Also die Übersetzerin hat da in Rücksprache mit den beiden da auch hin und wieder mal was angepasst. Genau. Und ins Deutsche sind die, soweit ich das gesehen habe, bisher noch nicht übersetzt.
Mhm. Okay.
Und auf der allerobersten, oberflächlichsten Ebene geht's um eine Magieschule. So. Und dann wird es auch immer angepriesen mit diversen Vergleichen zu einschlägigen Reihen, die ich jetzt nicht namentlich erwähnen möchte. Und es hat damit nichts zu tun. So richtig überhaupt gar nichts. Also wer jetzt denkt, oh, das ist eine Zauberschule, das ist ja bestimmt so ein netter Jugendroman mit irgendwie lustiger Magie und dann kann man irgendwelche Lehrer austricksen und der wichtigste, die wichtigste Frage ist eigentlich, wer jetzt mit wem zum Ball geht. Nein, das hat gar nichts, überhaupt nichts damit zu tun. Es spielt zwar an dieser Zauberschule, aber es ist halt die russische Zauberschule auf Doom. Also ich kann jetzt auch kaum was über den Plot sagen, weil das auch, der, also ohne was zu spoilern, weil der Plot sehr lange sehr konfus ist. Und auch, was die Magie eigentlich ist, wäre auch ein heftiger Spoiler. Das werde ich jetzt hier nicht machen. Aber diese Schule ist halt brutal zu den Leuten. Also denen geht es dann nicht gut. Der Protagonistin auch nicht. Und es ist auch teilweise extrem unangenehm zu lesen. Und ja, worum geht's jetzt eigentlich? Wie gesagt, so wirklich gut kann ich da jetzt gar nicht was sagen. Ich fasse euch mal kurz zusammen, was am Anfang vom ersten Kapitel passiert, damit ihr so einen Eindruck habt, was das für ein Buch ist. Also, am Anfang ist die 17-jährige Protagonistin Alexandra, Sascha, mit ihrer Mutter im Urlaub am Meer. Haben sehr lange drauf gewartet, alles ist super, wird jeden Tag schön in der Sonne und geschwommen und alles toll. Und dann taucht da dieser Mann auf mit seiner Sonnenbrille und dem begegnet Sascha ständig. Und irgendwie findet sie den komisch. Also der macht jetzt nicht wirklich was, aber irgendwie ist der Und dann geht sie ihm halt immer aus dem Weg. Aber er taucht halt immer wieder auf. So. Merkwürdig. Und einmal läuft sie dann von ihm davon und wünscht sich ganz inständig, das wäre alles ein Traum. Und zack, wacht sie auf in ihrem Bett. Okay. Und dann steht sie halt auf und guckt auf den Kalender oder ihre Mutter sagt ihr dann, ja, heute ist ja der 24. Ja, gestern war doch der 24. Und die Mutter sagt, naja, ist ja Urlaub, da verliert man halt sein Zeitgefühl. Naja, okay, gut, kann mal passieren. Dann geht der Tag weiter und dann begegnet sie natürlich diesem Mann wieder, läuft wieder weg, möchte wieder, das ist ein Traum, wacht in ihrem Bett auf und es ist der 24. Ja, okay, ist jetzt blöd. So. Also muss sie jetzt wohl leider doch mit diesem Mann reden, weil hilft ja nicht. Das kann ja jetzt nicht so weitergehen. Und der Mann hat eigentlich gar nicht, der möchte eigentlich gar nichts groß was von ihr. Der möchte eigentlich nur, dass sie eine Aufgabe erfüllt. Sie soll nämlich um 4 Uhr morgens raus zu dieser einen Boje schwimmen im Meer, diese Boje berühren und dann wieder zurückschwimmen. Und Sascha steht dann da und fragt nachvollziehbarerweise, warum zur Hölle sollte ich das tun? Und der Mann sagt dann, naja, es gibt ja immer mal wieder Unfälle. Und das wäre ja schade, wenn jemanden in deiner Familie Ja, und dann muss Sascha halt zu dieser Boje rausschwimmen. Und dann muss sie ja auch auf diese Zauberschule, obwohl sie das gar nicht möchte. Wie gesagt, das ist die russische Zauberschule of Doom. Ja. Und es ist extrem konfus, aber das ist eins der Bücher, wo ich finde, dass es sich lohnt, da dran zu bleiben. Auch wenn es manchmal ein paar Längen hat, es wird sich am Ende auszahlen. Und es wird am Ende, finde ich, ergibt es Sinn. Richtig gut gemacht. Und dieses Magiesystem, ich würde jetzt mal behaupten, es wird unklassisch HörerInnen gefallen. Okay. Ohne jetzt weiter was zu spoilern. Ja, und das ist natürlich auch noch mal was anderes, weil die meisten Sachen, die man heutzutage so liest, sind ja, wenn sie jetzt nicht aus dem deutschsprachigen Raum sind, vor allem aus dem US-amerikanischen anglophonen Raum. Und das kommt halt aus dem osteuropäischen Raum. Und das liest man dem Buch auch an. Also das ist auch sehr in seinem Setting eben in Russland verankert. Und das hat mir mit meinem Slavistik-Bachelor natürlich auch sehr gefallen.
Ja, nachvollziehbarerweise, ja.
Genau, und das ist auch, ich glaube, das mit dem Highest-Concept-Aspekt auf meiner Liste, also das wäre am ehesten was für dich.
Ja, das habe ich mir eh schon aufgeschrieben, genau. Ja, ich glaube, das waren dann die Empfehlungen mit unmittelbarem oder mittelbarem unklassisch Bezug und jetzt gehen wir off-topic.
Genau. Jetzt geht's komplett off topic. Jetzt können wir das nicht mal mehr rechtfertigen mit Antike oder Wissenschaftsbezug, aber egal.
Wobei das jetzt für das Buch, das ich jetzt vorstellen möchte, noch gar nicht so sehr gilt. Da gibt's zumindest noch eine minimale Verknüpfung, gar nicht so minimale Verknüpfung eigentlich, zu den Welten der antiken Literatur. Ich habe mitgebracht hier von Jhumpa Lahiri die Kurzgeschichtensammlung Racconti Romani. Ihr hört es vielleicht schon, also der Name ist ein Name, den man Englisch ausspricht, auf jeden Fall. Und der Titel des Werkes ist italienisch. Warum ist er italienisch? Weil Ciampa Lahiri auf Italienisch schreibt. Obwohl sie Britin ist, Britin mit bengalischen Eltern. Und dieses Buch habe ich ausgewählt, weil es für mich etwas aufgreift, das ich persönlich sehr faszinierend finde, nämlich den literarischen Zugang in einer Sprache zu schreiben, die nicht die eigene ist. Das kommt ja immer wieder vor, zum Glück auch. Und zeitigt dann auch irgendwie regelmäßig sehr, sehr spannende Ergebnisse. Und ich finde es zum Beispiel auch sehr interessant, dass es für zwei Autoren natürlich, die immer wieder als größte Stilisten der englischen Sprache gefeiert werden, beide gilt, dass sie das nicht als Erstsprache hatten. Der eine ist Wladimir Nabokov und der andere ist Joseph Conrad. Nabokov ist ja Russe und Joseph Conrad eigentlich Ukrainer. Und beide schreiben dann eben nach ihrem Auswandern nach England bzw. Amerika auf Englisch. Und ich weiß nicht, woran es dann liegt, dass das so, aber ich, also woran es liegt, dass sie das so gut können, naja, weil sie sich mit der Sprache beschäftigt haben, das ist klar. Nein, aber dass das dann, ich glaube schon, dass die Tatsache, dass sie eben in einer Sprache schreiben, die nicht ihre Erstsprache ist, das schlägt sich einfach in irgendeiner Form nieder. Mm. In einer Form von Besonderheit, die dann eben in ihrem Fall, sind ja auch sehr kanonische Autoren, dann sich so durchschlägt, dass diese Besonderheit eben als, ja, sozusagen was besonders Eigenständiges und was besonders Unerreichtes irgendwie gilt. Aber der Gedanke, der dem Ganzen vorausgeht, ist natürlich einfach zu sagen, ich schreibe jetzt in einer Sprache, die nicht meine eigene Sprache ist, und warum mache ich das? Und das macht Lahiri eben auch an einem Punkt in ihrer SchriftstellerInnenkarriere. Also sie hat schon auch Sachen auf Englisch geschrieben und an einem Punkt beschließt sie dann, Sachen auf Italienisch zu schreiben. Es gibt auch ein ganzes Buch, das sich mit dieser Entscheidung auseinandersetzt. Das heißt In altre parole und in der englischen Übersetzung dann In other words. Das ist auch zweisprachig sozusagen publiziert und beschreibt so ein bisschen ihren Übergang in die italienische Sprache und ihren Versuch, sich da einzufinden und das einfach gut genug zu lernen, um sich dann eben auf Italienisch ausdrücken zu können. Und das hat mich sehr beeindruckt, dieses In altre parole Buch. Und dann habe ich vor nicht allzu langer Zeit mir überlegt, was hat die eigentlich seither noch geschrieben? Und dann bin ich eben auf Racconti Romani gestoßen und habe mir die gekauft. Und ja, das hat mich sehr, sehr beeindruckt, weil es sozusagen nicht nur dieses Konzept hat mit, ich schreibe auf Italienisch, obwohl es nicht meine Erstsprache ist. Das ist auch inzwischen nicht mehr so das große Thema. Also sie schreibt halt jetzt nur noch auf Italienisch und hat auch schon diverse Kulturpreise aus Italien gewonnen und so. Sondern hier geht es jetzt, ist es sozusagen nochmal auf eine zusätzliche Ebene gehoben und es geht darum, sich mit Rom, wo sie auch zeitweise wohnt, eine gewissermaßen neue Heimat zu schaffen, aber über das Schreiben, über das Schreiben in dieser Sprache, die nicht ihre eigene Sprache ist. Ja, das ist, wie gesagt, eine Kurzgeschichtensammlung. Dieser Kurzgeschichtensammlung hat sie vorangestellt ein Livius-Zitat, das dann so ein bisschen als Motto für das Ganze dienen soll. Und das finde ich sehr schön und deswegen lese ich es jetzt auch vor und habe es auch übersetzt. Das ist nämlich aus Livius' Ab Urbe Condita, natürlich, das einzige Werk, das von Livius erhalten ist. 1.8. Crescebat interim urbs munitionibus alia atque alia appetendo loca, cum in spem magis futurae multitudinis, quam ad it quod tum hominum erat, munierend. Und das habe ich jetzt übersetzt mit: Indessen wuchs die Stadt mit ihren Befestigungen, indem sie sich zu immer weiter entfernten Orten ausstreckte, denn man befestigte sie eher auf die Hoffnung hin, zukünftig könnte es eine große Menge an Bewohnern geben, als für die kleine Zahl an Menschen, die es damals war. Und das ist ja schon mal grundsätzlich irgendwie ein schöner Satz und ein schöner Gedanke. Und ich habe auch wieder mal gemerkt, wie gerne ich Livius einfach mag und dass wir an irgendeinem Punkt, glaube ich, über Livius schon auch sprechen müssen.
Oh ja.
Es gibt dann auch noch ein Ovid-Zitat. das spare ich jetzt aus. Nein, aber was ist der Grundgedanke? Der Grundgedanke ist, dass das eben, also dass Rom ja eben nicht nur eine Stadt ist, sondern ein Weltreich ist, zu einem gewissen Zeitpunkt die Welt war und mit diesem Erbe natürlich immer noch irgendwie dealen muss. Und die Geschichten, die Lahiri da geschrieben hat, versuchen eben diese Futura Multitudo, von der Livius da schreibt, also diese Menge an Leuten, die es da in Zukunft geben soll, die ein bisschen auszuloten und da einfach auch ein Rom zu zeigen, wie es eben vermeintlich nicht mit diesem Bild, das man von Rom hat, übereinstimmt und dann aber natürlich sehr wohl damit übereinstimmen. Also die ganze Realität, die hinter einer Großstadt wie Rom, einer modernen Großstadt wie Rom steckt, die sich sozusagen hinter diesem, hinter dieser antiken Kulisse, diesem, dieser antiken Idealvorstellung verbirgt, das holt sie da vor den Vorhang und das sind halt Geschichten, die ja da natürlich auch unangenehme Dinge beschreiben.
Mhm.
Also es geht um Elend, es geht um viel um Verlust, ganz unterschiedliche Arten von Verlust. Es geht auch um Marginalisierung in unterschiedlichen Formen und es geht auch um Rassismus. Und die Geschichten sind unterschiedlich lang, sie sind unterschiedlich konzeptioniert. Es gibt manche, die haben wirklich mehrere Teile und verfolgen sozusagen eine wirklich länger ausgedehnte Handlung über mehrere, teilweise Monate, Jahre. Und dann gibt es im mittleren Teil, das Buch ist in drei Teile organisiert, im mittleren Teil, im Teil 2, gibt es eine lange Geschichte, die heißt La Scala und da geht es um die spanische Treppe, sozusagen als Ort. Und dann wird so geschildert, was sich auf der spanischen Treppe als Ort vollzieht. Und deswegen ist das irgendwie auch eine programmatische Story, weil das ist sozusagen in a nutshell das, was das Buch natürlich tut. Man hat irgendwie eine Bühne und lässt dort im, am selben Raum unterschiedliche Welten kollidieren. Das ist, liegt mir natürlich auch nahe, weil das auch wieder sehr an viel erinnert, was Foucault und Heterotopie und so weiter angeht. Ne? Also ja, das Versammeln von mehreren Räumen an einem Ort und so weiter. Deswegen hat es mich halt natürlich interessiert, einfach zu sagen, so man, also das fällt auch in diese Sparte von Großstadt, jetzt in dem Fall nicht Romane, aber Texte. Und ich finde das irgendwie eine ziemlich, ziemlich gute und spannende Auseinandersetzung und vor allem auch einfach Neuaneignung von Rom durch eine Außenperspektive.
Mhm.
Und es ist auch gleichzeitig eine schöne Erinnerung daran, dass diese Stadt Rom, so wie sie sich halt irgendwie von Anfang an selbst versteht und wie, oder anders gesagt, so wie die Autoren sie von Anfang an verstanden wissen wollen, nämlich als eine Stadt, die Heimat für Heimatlose sein soll. Also das ist natürlich die Geschichte von der Aeneis auf der einen Seite, aber da gehören ja noch ganz viele andere Gründungsmythen, die sich um die Entstehung von Rom gruppieren, haben das immer wieder als Thema. Ne? Also die Schaffung des Asyls von Romulus und so. Das hat alles seine problematischen Aspekte, genau. Aber der Grundgedanke ist eben der. Und den nimmt sie halt her und nützt das sozusagen, um das gegen die Monumentalität von Rom zu drehen. Und das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Und dass das dann eben nochmal sich zurückbiegen lässt auf dieses Thema der Sprache, die Suche nach einer Heimat in einer Sprache, die nicht die eigene ist. Das spricht einfach auch sehr zu mir, weil ich einfach das Gefühl habe, die Vorstellung eben sich in einer Sprache, die nicht die eigene ist, an irgendeinem Punkt so eingefunden zu haben, dass es sich wie ein Zuhause anfühlt, das ist irgendwie ein sehr ermächtigender Gedanke für mich.
Ja.
Und wahrscheinlich auch deswegen, weil ich habe ich auch erst jetzt beim Vorbereiten der Folge so gemerkt, Lesen, zumindest in dem Zeitraum, an den ich mich zurückerinnern kann, für mich eigentlich fast immer auch Lesen in einer Fremdsprache war. Also ich hab relativ früh angefangen, Englisch zu lesen und dann eben sind halt irgendwie andere Sprachen dazugekommen. Und ich lese auch einfach jetzt immer noch sehr viel fremdsprachige Texte und ich habe echt das Gefühl, es ist auch wirklich was grundlegend anderes für mich, einen Text in einer Fremdsprache zu lesen als auf Deutsch. Also es fühlt sich einfach, also natürlich ist es vom Verständnis her, von dem, was man irgendwie mitbekommt, ist es natürlich ganz was anderes, klar. Aber ich lese, glaube ich, Fremdsprachentexte wirklich auch einfach gerne, weil ich mich gerne von diesen Texten in diese andere Sprache holen lasse. Also ich habe dann so ein bisschen herumgesponnen und mir gedacht, vielleicht ist mein Eskapismus irgendwie auch dieses einfach in einer anderen Sprache, von einer anderen Sprache umgeben, durchdrungen zu sein irgendwie.
Ja, spannender Gedanke. Also ich meine, zu dem Lesen in Fremdsprache, also ich habe da natürlich auch durch die philologische Ausbildung irgendwie mir auch immer, also seit Jahren gedacht, wenn ich es im Original lesen kann, dann lese ich es im Original. Jetzt hier bei dem Werk muss ich sagen, mein Italienisch ist nicht gut genug. Vielleicht muss ich es mir mal auf Italienisch und auf Englisch besorgen und nebeneinander lesen. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Also ich meine, ich verstehe schon irgendwie halbwegs, was passiert, aber ist nicht toll. Aber ich in dieser Statistik, die ich erwähnt habe, da tracke ich auch immer mit, in welcher Sprache ich das lese. Mhm. Und da fällt mir dann tatsächlich auch manchmal auf, dass ich fast zu wenig auf Deutsch lese. Also dann denke ich mir so, ich sollte vielleicht mal ein bisschen mehr deutschsprachige Literatur lesen und nicht nur Fantasy auf Englisch.
Naja, also bei dem Gedanken ertappe ich mich auch oft. Ne? Denkst, man muss jetzt mal wieder auch einfach zeitgenössische deutschsprachige Sachen lesen, weil da gibt es ja auch gute Sachen.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber das, da kenne ich mich auch einfach nicht so gut aus wie mit, also das, da bin ich einfach in der englischsprachigen Speculative Fiction bin ich einfach mehr zu Hause. So als
ja, genau. Ja, das waren die Racconti Romani. Und ich meine, da war es halt wirklich auch so ein Fall, wo ich mir gedacht habe, so, das möchte ich auf Italienisch lesen, weil da weiß ich einfach, da geht mir auch thematisch zu viel verloren, wenn ich das in der deutschen Übersetzung lese. Deswegen will ich jetzt nicht unbedingt sagen, ihr müsst es auf Italienisch lesen.
Nein, auf gar keinen Fall.
Es gibt eine deutsche Übersetzung und die ist bestimmt sehr kompetent angefertigt. Und diese Geschichten sprechen auch inhaltlich so für sich, dass man das sehr, sehr gut, glaube ich, auch genießen kann, wenn man es nicht im Original liest. Aber für mich war es eben wichtig. Ja.
Naja. Ich hatte auch neulich eine Unterhaltung mit einer Freundin, die auch meinte, sie liest natürlich, gerade wenn es im Original auf Englisch ist, ist es auf Englisch. Aber meinte auch, eigentlich würde sie gerne mehr Übersetzungen ins Deutsche kaufen, auch aus dem Englischen, damit die Verlage halt auch wissen, dass sie das bitte übersetzen sollen.
Ja, das ist,
Es ist ja auch nicht zugänglich auch für alle auf Englisch, so deswegen, also bei manchen Sachen denke ich mir auch so. Also ich habe jetzt hier auch noch ein paar Sachen auf meiner Liste, die halt auch einfach nicht ins Deutsche übersetzt sind bisher. Dann ist es halt nur auf Englisch verfügbar. Das ist natürlich dann auch ein bisschen blöd. So, und das nächste Buch auf meiner Liste ist auch gleich eins von denen, die leider noch nicht ins Deutsche übersetzt sind. Aber ich finde es so gut, dass ich es leider trotzdem empfehlen muss. Das ist Asunder von Kirsten Hall. Das ist auch Fantasy. Und das ist die seltsamste, verrückteste, innovativste Fantasy-Welt, die ich in letzter Zeit, wenn nicht überhaupt, je gelesen habe, muss ich so sagen. Und ich höre in letzter Zeit irgendwie so in Online-Diskursen oder auch generell immer mal wieder den Punkt, ja, so Fantasy, ich lese irgendwie immer dasselbe, mir ist so langweilig geworden, was ich so gar nicht nachvollziehen kann. Also gerade so die letzten 5-10 Jahre sind so viele richtig gute, innovative Fantasy-Sachen rausgekommen. Aber das scheint irgendwie verbreitetes Gefühl zu sein, okay?
Okay.
Und das ist jedenfalls das Gegenmittel, weil sowas habt ihr noch nicht gelesen, würde ich mal behaupten.
Okay.
Also diese Welt ist einfach von vorne bis hinten komplett abgedreht. Aber man kauft dem Buch das ab, dass diese Welt so ist. Und das ist genau der Punkt. Also das ist nicht einfach nur so völlig abgedreht und man kommt sowieso nie klar, weil einem ständig irgendwas von links außen reingeworfen wird, wie jetzt im Satyricon zum Beispiel. Sondern das ist super kreativ und man glaubt der Welt, dass sie so funktioniert. Also sie funktioniert dann in sich trotzdem aber irgendwie. Und es wird so gut alles beschrieben, also Sense of Place und so, ne, was du meintest mit der Stimmung und so. Und man sieht es alles so bildlich vor sich, obwohl es aber völlig wild ist. Also sie reisen da irgendwann zum Beispiel mal zwischen zwei Städten in einer Spinne. Ja, in einer Spinne. Das funktioniert. Trust me on that. So, worum geht's, sollte ich vielleicht noch erwähnen. Also die Protagonistin, Caris heißt die, kann mit den kürzlich Verstorbenen sprechen. Und zwar, weil sie so einen Deal gemacht hat mit einer Eldritch-Horror-Gottheit. Und die ist wirklich, die taucht dann irgendwann auch auf und you are not ready for that. Also es ist wirklich, der Horror, diese Gottheit. Und sie verdient ihr Geld damit, dann natürlich mit dieser Begabung, mit diesem erhandelten Talent, suspekte Todesfälle zu investigaten. Ne? Weil klar, da liegt jetzt eine Leiche und sie kann die Leiche fragen, was passiert ist. So ist natürlich praktisch. Und was ich auch als Randnotiz einen sehr interessanten Punkt fand, war an ihrem Charakter, also sie hat immer zu wenig Geld. Und das ist tatsächlich prägend für ihren Charakter und auch für den Plot. Weil ich lese öfter Bücher, auch irgendwie so gerade, wenn ich mal so zeitgenössische Literatur lese, wo auch immer gesagt wird, der Charakter hat kein Geld. Aber das spielt dann irgendwie nicht wirklich so die Rolle. Oder das ist irgendwie, oder irgendwo gibt es dann doch noch so ein erspartes Konto, wo man zur Not dann doch noch mal einen Flug quer durchs Land bezahlen kann von.
Mm.
Und hier bei Karis ist es wirklich, die hat kein Geld. Und das prägt ihr ganzes Leben. So. Und das fand ich schon mal sehr konsequent durchgezogen. So, und jetzt ist sie also am Anfang des Buches auf so einer Investigation, wo irgendwie sehr viele Leute gestorben sind. Und dann trifft sie einen fast toten Mann, der von so einer auch sehr creepy Horrorkreatur verfolgt wird. Und den sie dann mit Hilfe von auch sehr merkwürdigen Magic Tricks in ihrem Schatten versiegelt. As you do. Und warum macht sie das? Weil er ihr extrem viel Geld verspricht, wenn sie ihn rettet. So. Okay, sie hat ihn da jetzt also rein versiegelt, also, und er lebt irgendwie gerade noch so, und sie entkommt dann auch dieser Horrorkreatur. Jetzt muss sie ihn dann nur noch wieder rausbekommen aus ihrem Schatten. Das kann ja jetzt nicht so schwer sein. Natürlich ist es gar nicht einfach. Und dann ist auch die Frage, was war das überhaupt für eine Horrorkreatur, die hinter ihm her war und diese ganzen anderen Leute umgebracht hat? Und was wollte er jetzt überhaupt in der Stadt hier erreichen? Weil er kommt nämlich aus einer anderen Stadt, von einem anderen Land, bevor dieser Horror sie da alle abgeschlachtet hat. Was wird hier überhaupt gespielt? Das heißt, der Plot wird immer komplexer, und Karis und ihr Schatten, der jetzt auch sprechen kann, weil da ja dieser Typ drin ist, die müssen jetzt dann immer mehr durch diese Welt reisen. Wie gesagt, einmal in dieser Spinne drin, ja, it works. Und man kommt aber immer mit all den wilden Wendungen, die dieses Buch nimmt, und die ganzen Dinge, die da passieren. Und ich war da auch, das ist so ein Buch, wo ich extrem invested war. Also ich wollte unbedingt wissen, was mit diesen Figuren passiert und wie sie aus diesen zigtausend misslichen Lagen rauskommen und welche Gottheit was von wem möchte und welche anderen Charaktere und ihre ganzen Probleme, die waren auch alle super, viele Dimensionen hatten sie und ja, super innovativ. Genau, und das ist auch eine komplett selbstlose Empfehlung, deswegen, weil das so angelegt ist, dass es eigentlich ein Sequel geben sollte oder könnte. Und die Autorin aber erwähnt hat, dass der Verlag sich da ein bisschen querstellt, weil sich das anscheinend nicht gut genug verkauft. Ich möchte dieses Sequel bitte lesen, bitte gestern, bitte danke. Aber es ist auch wirklich, es ist ein großartiges Buch, und ich würde das nicht empfehlen, wenn es nicht wirklich, also ich habe das allen Leuten empfohlen, die ich kenne und die mich nach Fantasy-Recommendations gefragt haben. Und alle, die es bisher gelesen haben, fanden es dann auch gut, so ist nicht.
Okay, na, also klingt schon auch wirklich sehr, sehr so, als ob man sich das anschauen sollte.
Definitiv.
Okay, dann bin ich wieder dran. Ich habe hier mitgebracht einen Roman mit dem bisschen komischen und langweiligen Titel Baumgartner von 2024 verstorbenen Paul Auster. Und ich habe jetzt diesen Roman mitgebracht, weil es sein letzter war, und auch weil es für sich genommen ein guter Roman ist. Es ist aber insgesamt eher ein, es steht für das Gesamtwerk dieses Autors, der mich wahrscheinlich, ja, also literarisch am meisten geprägt hat, weil ich den einfach schon sehr lange lese und weil ich den auch schon relativ früh unter Anführungszeichen entdeckt habe. Und der bestimmt mit ein Grund dafür ist, wieso ich immer einen sehr, sehr starken Fokus auf amerikanische Literatur hatte. Also ich bin irgendwie relativ früh, ich habe ja schon Michael Crichton erwähnt und Jurassic Park, mit dem bin ich sowieso früh in Kontakt gekommen, und dann bin ich auf das unendliche Werk von Stephen King gestoßen worden. Da habe ich auch sehr, sehr viel gelesen und dann auch auf Englisch gelesen.
Ja, das habe ich auch. Können wir auch ganz viel noch zu sagen. Wir haben jetzt gar keinen Stephen King-Titel hier drin, aber hätte es auch gegeben.
Genau, und dann gibt's diese eine Erinnerung, wo ich, da muss ich gewesen sein, weiß ich nicht, 15 oder so, an irgendeinem wahrscheinlich Montagabend mir die österreichische Variante von Wer wird Millionär, nämlich die Millionenshow, angeschaut habe. Und dort kam dann, weiß ich, 16.000 Euro oder so, die Frage, wer ist der Autor der New York Trilogie? Und dann kamen irgendwie vier Namen, einer von denen war Paul Auster. Und ich hatte von der New York-Trilogie noch nie etwas gehört und von Paul Auster auch nicht, und war aber sofort angefixt, weil New York-Trilogie klingt irgendwie spannend und aufregend und muss man sich besorgen. Dann bin ich noch dazu drauf gekommen, dass der erste Band der New York-Trilogie, City of Glass oder Stadt aus Glas auf Deutsch, ist unter anderem in der SZ-Bibliothek damals schon erschienen gewesen. Mhm. Das spielt die überhaupt noch so eine große Rolle heutzutage? Das war irgendwie eine Zeitung.
Keine
war das,
Ahnung. Deutsche Verlage bin ich aber nicht so.
Eine Zeit lang war das so ein Riesending, wie so die Criterion-Collection für amerikanische Filme ist. War das irgendwie, habe ich das Gefühl, so in den Nullerjahren, man konnte irgendwie nicht fehlgehen mit einem Buch aus der SZ-Bibliothek, weil das war die anerkannte Weltliteratur. So.
Ja, da habe ich auch dunkle Erinnerungen noch dran. Ne?
Das hat sich ja zum Glück ein bisschen verlaufen, beziehungsweise der Buchmark hat sich irgendwie verändert. Aber da habe ich mir dann zuerst mal das gekauft und dann irgendwie so eine Gesamtausgabe von dieser New York-Trilogie und habe angefangen, das zu lesen und war irritiert. Also zum einen sind die relativ kurz, also das sind halt so wirklich Romane im Umfang von, weiß ich nicht, 200 maximal 300 Seiten.
Na, weniger. Also ich glaube, die Trilogie hat doch insgesamt nur so keine 400 Seiten, oder?
Ja, irgendwie so mit Dreh herum, genau. Also es ist eher so fast ein bisschen novellenhaft und nicht romanhaft. Und also die heißen Stadt aus Glas, Schlagschatten und Hinter verschlossenen Türen. Und es sind drei irgendwie Detektivromane, aber irgendwie auch nicht. Also es werden immer, ich habe es auch schon länger nicht gelesen und ich bringe die dann auch immer durcheinander und ich behaupte auch einfach mal, das ist so irgendwie ein gewünschter Effekt.
Ja, bestimmt.
Wobei die, glaube ich, nicht als Trilogie in dem Sinn konzipiert worden sind, aber dann immer so vermarktet worden sind. Das geht immer um Figuren, die relativ, ja, charakter- und gesichtslos bleiben, die irgendeinen Auftrag bekommen, eine andere Person zu beschatten. Und sie wissen nicht genau warum und sie bekommen irgendwie genaue Anweisungen, wie sie das zu machen haben und von wo sie das zu machen haben und dann müssen sie notieren, was die den ganzen Tag tun und die machen immer das Gleiche. Und in mindestens einer von diesen Varianten ist es dann natürlich so, dass sich herausstellt, dass die Person, die sie beobachten, auch die Person ist, die sie beauftragt hat, sie zu beobachten. Dann spielen irgendwie teilweise die Bücher, die diese Personen lesen. Ich glaube, Walden von Henry David Thoreau spielt eine große Rolle in einem von diesen drei Romanen. Habe ich auch mal versucht zu lesen, bin ich aber nicht durchgekommen.
Das muss man, glaube ich, auch nicht.
Ja. Aber die Konklusion ist jedes Mal, man erfährt eigentlich relativ wenig darüber, warum jetzt diese Beschattung eigentlich notwendig war. Es passieren unvorhersehbare Dinge und die handelnden Figuren werden ja mit Situationen konfrontiert, auf die sie nicht vorbereitet waren und daraus entsteht dann bei ihnen irgendetwas. Das ist so ein bisschen der Mechanismus dieser Bücher.
Ja. Also ich meine, New York Trilogy habe ich tatsächlich auch mal gelesen, das Baumgartner, zu dem du gleich kommst, nicht. Aber New York Trilogy, also es ist fast 20 Jahre her, glaube ich, dass ich das gelesen habe. Ich erinnere mich an nichts. Aber das ist doch eins der Bücher, die ich durch alle Umzüge, von denen ich in den letzten 20 Jahren sehr viele hatte, nie aussortiert habe. Also da irgendwie doch immer dachte, irgendwann möchte ich das nochmal lesen. Jetzt ist das hier vielleicht mein Zeichen, das dann doch endlich mal zu tun. Ich fand es gut, das weiß ich noch, als ich es gelesen habe.
Nein, ich wollte es jetzt auch hier gar nicht, irgendwie, falls es so rübergekommen ist, ins Lächerliche ziehen, das meine ich gar nicht. Es ist einfach nur, es ist eine sehr experimentelle und irgendwie absurde Art und Weise schreiben und zu erzählen.
Ja, das ist mir auch irgendwie in Erinnerung geblieben, weil es ist einfach irgendwie spannend gemacht war.
Genau, und ich war irgendwie total fasziniert davon und habe dann irgendwie, also hatte irgendwie Crichton, King und Oster so als Referenzpunkte und habe mir daraus dann irgendwie so meine Vorstellung von amerikanischer Literatur geschaffen.
Nice.
Die immer noch irgendwie so aussieht, als ob sie grundsätzlich irgendwie schräg und experimentell und auch beunruhigend an manchen Stellen wäre. Hat sich natürlich ein bisschen ausdifferenziert in den letzten Jahren, aber irgendwie ist das so ein Bild, das ich nicht rausbekomme, das von Oster entscheidend mitgeprägt worden ist. Und dieser letzte Roman von Paul Auster, Baumgartner, ist irgendwie ein typisches und dann auch wieder ein untypisches Spätwerk. Also man könnte jetzt irgendwie spekulieren, dass Auster wohl möglicherweise auch geahnt hat, dass das sein letztes Buch sein wird. Es sind auf jeden Fall sehr viele, ja sozusagen nicht wegzudiskutieren, irgendwie aus seiner eigenen Biografie kommenden Elemente da drinnen, denke ich. Also es geht viel um Altern, es geht viel um körperlichen Verfall, es geht um einen Literaturprofessor, der ja um seine verstorbene Frau trauert, beziehungsweise nicht trauert und der durch unterschiedliche Figuren und unterschiedliche Entwicklungen dann in die Lage versetzt wird, diesen Prozess zu starten. Das passiert dann natürlich auch, er ist ein Literaturprofessor, es passiert dann über eine Auseinandersetzung mit der Literatur, die seine Frau geschrieben hat, was dann auch dazu führt, das sind auch so Sachen, die ich immer ganz gerne mag, wenn dann so quasi Texte im Text auftauchen, also es werden dann so Kurzgeschichten von seiner Frau, sind dann sozusagen im Text einfach abgedruckt und sind Bestandteil dieses Textes. Es gibt dann auch Texte, die er schreibt, die dann auch als Bestandteil dieses Textes werden. Und es geht dann irgendwie sehr, ja, es geht um dieses irgendwie auftauen, diesen Versuch irgendwie über den Reconnect mit seiner Frau irgendwie auch wieder mit der Gegenwart zu reconnecten, hat dann irgendwie auch eben diverse Figuren, die in sein Leben treten, zu denen er dann langsam wieder Beziehungen aufbaut. Das sind alles sehr konventionelle Themen und ist auch ein konventioneller Plot, wenn man überhaupt von irgendeiner Form von Plot sprechen kann. Also ich meine, es gibt eine Reihe von Ereignissen, die passieren. Und es gibt eine gewisse Entwicklung in seinem Charakter, das schon. Aber hauptsächlich sind das irgendwie so 4 oder 5, glaube ich, mehr oder weniger für sich stehende Kapitel, zwischen denen dann auch teilweise mehrere Monate an Entwicklungen liegen und wo so einzelne Momente aufgefangen werden. Und ich finde, obwohl es halt sehr konventionell ist, ist es dann doch wieder sehr einzigartig darin, dass es halt sehr viel Selbstironie da drinnen steckt, also in der Figur von diesem Baumgartner selber, so heißt er nämlich. Aber auch irgendwie im Umgang von den Figuren im Text mit Baumgartner und einfach im generellen Ton dieses Werkes. Und genau, und dann gibt es da eben diese eingearbeiteten anderen Stimmen, anderen Textformen, die das auflockern. Und das ist insgesamt irgendwie ein sehr, ja, warmer und menschlicher Roman, was man irgendwie von so einem Spätwerk und dieser Thematik vielleicht so nicht erwarten würde. Genau, und ist für mich deswegen auch dann, also habe ich deswegen hier ausgewählt, natürlich weil es das Letzte ist, was ich von Auster gelesen habe, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch deswegen, weil es in dieser, es ist zwar mein möglicherweise letztes, auf jeden Fall ein spätes Werk von einem Dude, ist es dann trotzdem eines, aus dem irgendwie der Versuch spricht, eben genau diesem Klischee eines Spätwerkes, irgendwie, weiß ich jetzt nicht, vom Leben enttäuschter, trauernder Mann, versinkt im Selbstmitleid und so weiter. Das ist alles irgendwie gebrochen und zwar ganz bewusst gebrochen. Und das ist auch etwas, was sich durch die letzten Jahre von Austers literarischem Schaffen aus meiner Sicht auch ziemlich durchgezogen hat, dass er lange Zeit irgendwie sozusagen aufbauend auf diesem New York-Trilogie Ruhm natürlich auch, aber auf der anderen Seite dann auch auf den Themen, die er da entwickelt hat, bisschen so diese Art von Romanen variiert hat und dann irgendeinen Punkt offensichtlich beschlossen hat, das kann es jetzt nicht sein. Und dann irgendwie angefangen hat, ziemlich stark, er hat schon auch vorher so Drehbuch geschrieben und andere Sachen, aber gab irgendwie so vor 10, 15 Jahren oder so, gab es irgendwie so einen Break in den Werken, wo er dann plötzlich angefangen hat, ganz andere Sachen zu machen, also so stark autobiografische Geschichten, Eigenbeobachtungen, die Körperlichkeit und Vergänglichkeit irgendwie in den Blick genommen haben, hat dann irgendwie auch einen, ich habe sie noch nicht gelesen, aber ich glaube, ziemlich gute Biografie von Stephen Crane, einem Schriftsteller, amerikanischen Schriftsteller, geschrieben, auch sonst irgendwie journalistisch gearbeitet und dann auch noch einen großen quasi Roman geschrieben, wo alle diese Konzeptgeschichten, die er sich lange Jahre überlegt hat, noch einmal groß drin vorkommen. Das ist, war, glaube ich, auch ein bisschen breiter in den einschlägigen Medien und dann auch in den Buchgeschäften aufliegen, das ist 4321, 4321. Mm. Also ein sehr dicker Schinken, 600, 700 Seiten, glaube ich, der wirklich in dem Sinn High Concept ist, dass es, also es steht quasi schon am Titel, das Konzept ist, es wird quasi viermal eine annähernd gleiche Geschichte erzählt, immer mit veränderten Startbedingungen, die sich dann natürlich an irgendeinem Punkt sehr, sehr stark auseinanderentwickeln und auch zu unterschiedlichen Zeiten enden. Und es geht immer um die gleiche Figur, die eben mit leichten Veränderungen in ihrer Persönlichkeit oder ihren wirtschaftlichen Bedingungen am Beginn ihres Lebens dann andere Lebenswege geht. Genau, also das ist so nur so ein bisschen zur Illustration, was er da eben alles gemacht hat. Und das, finde ich, setzt den irgendwie schon ab von anderen männlichen, dann doch auch Bestseller-Autoren, die einfach an irgendeinem Punkt beschließen, das ist jetzt mein Rezept und das fahre ich dann für immer.
Ja.
Weil es wird sich ja gut verkaufen. Ja, das ist Paul Auster und das ist sein letztes Buch Baumgartner, das bestimmt nicht immer eine leichte Lektüre ist, aber ich trotzdem empfehlen würde, genauso wie eben alles oder die meisten Sachen, die er davor geschrieben hat. Mm. Und letztes Wort nochmal zur New York Trilogie. Wenn man, so wie ich, Großstadtromane mag, dann ist es auch ein lustiges Leserlebnis, weil sie sind natürlich Großstadtromane. Ich meine, das heißt die New York Trilogie, aber es ist gleichzeitig die totale Antithese dazu. Also es gibt irgendwie eben gerade keine so großen Panoramen und so weiter, sondern es ist alles irgendwie sehr beengt und irgendwie auf diese einzelnen isolierten Personen zugeschrieben. Ja, ich find's gut.
Also ich werde jetzt definitiv in absehbarer Zukunft die New York Trilogy wieder aus den Untiefen meines Regals fischen.
Musik
Gut, dann komme ich noch zu einer Reihe, die ich gerne empfehlen möchte. Das ist auch Science Fiction. Das sind die Murderbot Diaries von Martha Wells. Das sind größtenteils Novellen, bisher 7, es sollen noch weitere kommen. Und die erste ist auf Englisch All Systems Red. Und auf Deutsch, die sind alle übersetzt, meine ich bisher. Und die ersten 4 Novellen sind da gebündelt erschienen unter dem Titel Tagebuch eines Killerbots.
Okay.
Ja, genau. Also dieser Killerbot, dieses Murderbot ist ja eigentlich so ein Cyborg mit so ein paar organischen Teilen halt, aber vor allem so eine Killing-Maschine. Mhm. Und ihr Zweck dieser Maschine ist eben, Menschen zu schützen, die auf irgendeiner Mission im All sind. Und da gibt's eben, also das System, in dem das spielt, ist größtenteils hart kapitalistisch. Und wenn man da eben neuen Planeten irgendwas, auch wenn man da was erforschen möchte, muss man eben Vertrag machen mit diesem kapitalistischen System, auch wenn man von außen kommt. Und da muss man eben so einen Murderbot dabei haben.
Mhm.
Wegen der Versicherung sozusagen.
Mhm.
Und Murderbot ist also der Point-of-View-Charakter. Es ist aus der Perspektive vom Murderbot geschrieben. Und dieses Murderbot hat nämlich sein Governor-Module gehackt. Also das, was eigentlich die Befehle und die Konditionierung gibt von der Firma, die es halt ausleiht. Und das heißt, Murderbot ist eigentlich selbstbestimmt. Könnte jetzt eigentlich machen, was es will. Und was es will, ist seine Lieblingsserie zu binge-watchen. So, also es ist schon mal sehr relatable. Aber diese Menschen, die es da halt eigentlich bewachen muss in seiner offiziellen Rolle, es darf ja auch niemand erfahren, dass es sein Governor-Module gehackt hat, weil dann wird es sofort zerstört werden von der Firma.
Na klar.
Und diese Menschen sind halt leider Menschen. Das heißt, die sind leider, wenn man Murderbot fragt, ein bisschen dumm. Und die bringen sich halt auch leider ständig in Gefahr. Und Murderbot muss sie dann halt leider ständig retten. Weil irgendwie ist Murderbot dann schon so ein bisschen, also irgendwie mag es diese dummen Menschen halt leider doch. Er ist jetzt blöd gelaufen. Ja. Und es ist so großartig. Ich liebe diese Reihe und vor allem die wird auch immer besser, was ja auch extrem selten ist. Also ich habe die alle gelesen und der 7. Band, System Collapse heißt der auf Deutsch dann auch System Collapse, war meines Erachtens nach bisher der beste.
Okay.
Also es wird dann auch immer komplexer und es gibt Charaktere, die wiederkommen und irgendwann kommt es dann natürlich auch raus mit dem Governor-Module und so, ne? Also da geht es dann auch darum, okay, ist das jetzt ein selbstbestimmtes Wesen tatsächlich oder ist es nicht einfach eine Killermaschine so, und das wird dann auch verhandelt und dann gibt es noch andere Bots, die auch mehr oder weniger Autonomie haben und so, und es ist auch eine Queer-Norm-Welt übrigens. Und auch deswegen aktuell, weil nämlich in naher Zukunft, ich habe jetzt nicht genau im Kopf wann, auf Apple TV eine Serie laufen wird zu Murderbot. Da ist die erste Novelle anscheinend verfilmt worden.
Mal einen Blick behalten, ja.
Ja, ist noch nicht raus, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie gut oder treu das gemacht ist, aber wird bestimmt interessant. Und ja, also Martha Wells ist eine Autorin, die ich extrem schätze und von der ich jetzt hier noch diverse andere Sachen empfehlen könnte. Das lasse ich jetzt mal sein. Aber wenn wir sowas nochmal machen, dann wird da bestimmt wieder was von Martha Wells drinstehen, weil es einfach eine großartige Autorin, die auch großartige Ideen hat und einfach sehr packende und sehr interessante Figuren schreibt.
Okay, dann bin ich schon bei meiner letzten Empfehlung angekommen, aber das macht sie nicht kleiner. Das letzte Buch, das ich vorstellen möchte, ist Iowa von Stefanie Sargnagel, die ja nun beileibe keine Unbekannte ist, auch in Deutschland nicht. Aber aus meiner Sicht zu Recht, ich halte sie für die lustigste Person im deutschsprachigen Raum. Und dieses Buch ist auch sehr lustig, aber es ist eben nicht nur lustig, sondern es ist auch noch sehr, sehr viel mehr und verdient sich so, diesen Humor, so wie ich das auch oben beschrieben habe quasi, sehr. Es ist ein Buch, das ja sich mit einem sehr speziellen, ich komme dann noch drauf, Blick mit Amerika und Europa, aber insbesondere Österreich natürlich, auseinandersetzt. Und zwar auf eine Art und Weise, die, ich habe versucht, irgendwie Worte dafür zu finden, ich habe dann nur komplett unangestrengt.
Sehr gut.
Also in der, ja, unzureichenden Übersetzung von effortless im Englischen. Aber es ist genau das. Also es ist eine Form von, man hat irgendwie das Gefühl, diese Charakterisierungen und diese treffenden Worte, die kommen da, ohne dass danach gesucht werden musste, die sind irgendwie einfach da und springen auf die Seite. Und außerdem ist es eine sehr schöne Übung im Verschmelzen von Realität und Fiktion. Denn das Ganze hat einen realen Hintergrund. Also Steffi Sargnagel wurde als Gastdozentin an eine Uni in Iowa eingeladen für Creative Writing. Und das Buch ist sozusagen der Reisebericht, vorgeblich zumindest. Sie fährt da allerdings nicht alleine hin, sondern sie lässt sich begleiten von der Musikerin Christiane Rösinger, die auch zum Berliner Grundinventar gehört und auch schon sehr lange dabei ist. Und das ist irgendwie eine sehr schöne Paarung, die man auch tatsächlich live erleben kann. Also wenn dieses Buch präsentiert wird, dann machen die beiden das gemeinsam und dann spielt Christiane Rösinger dazwischen auch ihre Songs oder passende Songs. Und das scheint irgendwie ein großer Erfolg zu sein. Ich habe heute erst erfahren, dass die Venues immer größer werden und immer noch ausverkauft sind.
Nice.
Und ja, kann nur empfehlen, sich das anzusehen. Das ist ein Erlebnis, weil die beiden einfach eine sehr schöne Chemistry haben. Und die beruht irgendwie darauf, das ist auch ein großer Teil des Buches, dass sie auf der einen Seite grundverschieden sind, weil sie sehr aus sehr unterschiedlichen Generationen und auch unterschiedlichen Umfeldern kommen und dann aber in den entscheidenden Punkten oder vielleicht auch nicht entscheidenden, aber in vielen und wichtigen Punkten sind sie dann doch auch wieder sehr gleich und verstehen sich einfach eben sehr gut. Und das sorgt dann für so ein Grundelement von Banter, ne? Also dieses ja ironische, selbstironische Miteinander interagieren, das üblicherweise ja männlichen Sprechformen irgendwie zugeschrieben wird und in vielen Fällen dann auch irgendwie überlassen bleibt. Und das alleine ist schon irgendwie, finde ich, eine Errungenschaft dieses Romans, dass es das übernimmt und in weiblicher Sprache etabliert, gewissermaßen. Das Buch an sich ist dann so gestaltet, dass dieser Reisebericht stattfindet und eben geschrieben ist von Steffi Sargnagel und dann gibt es korrigierende Fußnoten von Christiane Rösinger, die sozusagen darunter anmerkt, wenn die Darstellung, die Sargnagel gibt, überzogen ist oder nicht zutreffend ist, dann wird das in der Fußnote angemerkt und das sorgt natürlich dafür, dass wir hier uns nie genau sicher sein können, wie es jetzt wirklich war. Und das ist halt the whole point. Also es ist irgendwie so dieses Spiel damit, dass diese ganze Darstellung nie ein faktenbasierter Reisebericht natürlich sein kann, sondern von Fiktion und diversen anderen subjektiven Elementen geformt ist. Und das wird aber einfach in diesem Text ja sozusagen nicht abgewehrt, sondern als Instrument genutzt. Und so entsteht dann eine Mischung. Ich habe es irgendwie versucht runterzubrechen, was da irgendwie alles drinnen ist. Es ist eine schwer greifbare Mischung aus eben Reisebericht, Geständnis, Satire, Reportage und popphilosophischem Essay. Mhm. Und alle diese Sachen sind da irgendwie drinnen und kommen zu unterschiedlichen und unberechenbaren Zeitpunkten jeweils raus. Und ich habe ja schon gesagt, ich mag den Humor von Stefanie Sargnagel sehr. Ich halte sie für einen der lustigsten Menschen überhaupt, die ich kenne, wohlgemerkt. Und wenn man diesen Humor mag, dann wird man dieses Buch, denke ich, auf jeden Fall mögen. Ich würde aber auch behaupten, dass das nicht unbedingt notwendig ist. Also man muss nicht unbedingt über Steffi Sargnagel lachen können, um dieses Buch trotzdem gut zu finden. Es gibt wirklich sehr, sehr viele treffende Beobachtungen zu sehr allen möglichen Dingen aus dem Bereich von Kultur und Politik. Und das Ganze eben natürlich meistens aufgehängt an den Erlebnissen, die sie in Amerika hat und dort ja eben auch dann jetzt nicht in den großen urbanen Zentren, ne, sondern eher in einem der ruralen Gegenden, Iowa eben. Und was ich daran wirklich sehr mag, ist, dass es dann aber nicht an den Punkt kommt, wo es irgendwie ein Hinhauen auf Amerika ist, im Sinne von, dass es irgendwie, also vieles erscheint einem ja dort dann eben fremd und seltsam und komisch und so weiter. Und es wird aber nicht einmal nur als das hingestellt und schon gar nicht sich darüber lustig gemacht, sondern es wird eigentlich immer in Bezug gesetzt dazu, dass das eben alles aus einer europäisch-österreichischen Perspektive so gesehen wird. Und das ist eigentlich dann ständig das Thema. Warum kommt uns das so vor? Wie sehen wir die USA eigentlich? Warum sind die USA so ein komischer Sehnsuchtsort, obwohl wir damit irgendwie nicht wirklich was zu tun haben wollen?
Ja, gute Frage.
Bis hin zu Fragen, was ist eigentlich Kultur, was ist europäische, was ist amerikanische Kultur, was ist überhaupt dann westliche Kultur, so diese ganzen Sachen. Sargnagel würde natürlich nicht so weit gehen, das so plump zu formulieren, aber das sind so die Fragen, die ich aus dem Text mitgenommen habe. Das ist so der größte Teil des des Romans sind so die Erlebnisse, die sie hat als Dozierende und ihre Konflikte, Nickeligkeiten mit Christiane Rösinger, ihrem Versuch, irgendwie irgendeine Form von Nachtleben in diesem Ort zu finden, wo sie da untergebracht ist, das einfach quasi nicht existent beziehungsweise so sehr auf einen Ort konzentriert ist, dass man dort immer die gleichen Leute trifft, was auch schwierig ist. Genau. Und gegen Ende des Buches steigt dann quasi Christiane Rösinger aus dem Text aus, weil sie dann schon früher zurückfährt, logischerweise. Also sie ist nur die ersten paar Wochen dabei eigentlich. Das nimmt aber den größten Teil des Buches ein. Und dann kommt irgendwann Jeffy Sargnagels Mutter in die USA und verbringt mit ihr die letzte Zeit in Amerika. Und die beiden machen dann einen der vielen Roadtrips in diesem Buch. Das ist auch so ein
großes
Ding.
Muss man natürlich.
Es geht also ein großer Plotpoint ist, dass sie am Anfang kein Auto haben und wie sie dann zu diesem Auto kommen und dass sie sie von den Leuten bei der Uni da extra nach Des Moines kutschiert werden müssen, um sich dort dann ihr Auto endlich abholen zu können und dann mit diesem Auto dann die große Freiheit spüren.
Oh Gott.
Nein, und dann fahren sie eben mit dem Auto zu Los Angeles und dann sind sie in Los Angeles und dann beginnt ein Teil in diesem Buch, den ich halt so auch nicht erwartet hätte, weil dann wird es plötzlich sehr, ich würde fast sagen, düster. Also es wird dann einfach sehr, sehr viel darüber gesprochen, wie die Obdachlosigkeit in Los Angeles sich darstellt, wie es um Armut bestellt ist in dieser Stadt und dass das eben, und das wird komplett losgelöst von dem großen, glamourösen Hollywood Los Angeles, das man natürlich vor Augen hat. Auch das natürlich kein neues Thema, ich weiß, aber die Kombination macht es irgendwie. Also man ist dann irgendwie in diesem Text schon drin und hat diese sehr facettenreiche Auseinandersetzung mit den USA gesehen und dann wird irgendwie das dann doch so fast ein bisschen reportagehaft, was sie da schildert und das hat mich dann irgendwie sehr, sehr beeindruckt und sehr, ja, auch mitgenommen tatsächlich. Genau, das ist Iowa von Stefanie Sargnagel.
Ja, spannend. Also das sagte mir nur am Rande was, weil es, meine ich, auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis stand letztes Jahr, wenn ich mich recht entsinne.
Ich glaube, ja.
Da dachte ich auch so, das klingt eigentlich echt spannend, habe es bisher noch nicht gelesen, aber werde ich dann wohl noch. Na, wie war das mit mehr deutschsprachiger Literatur lesen?
Ja, genau.
Mein letzter Punkt auf dieser Liste ist eine Autorin, die, glaube ich, in den letzten Jahren die Autorin ist, die ich am meisten empfohlen habe. Mhm. Und das ist T. Kingfisher. Das ist ein Pseudonym von Ursula Vernon, heißt sie eigentlich. Mhm. Und das ist so das, was bei mir unter Comfort Read fällt. Na, also man, ich weiß nicht, das ist halt Lesen wie Comfort Food. Halt das, was man liest, wenn man irgendwie Ablenkung braucht.
Ja.
Also sie hat eine sehr lange Backlist, also sie hat sehr viel schon geschrieben.
Wann schreiben die Leute das immer?
Also ich weiß es nicht, aber ich bin da wirklich also begeistert von. Und ich finde alles, was, ich komme gleich noch auf ein paar einzelne Beispiele, aber alles, was ich von T. Kingfisher bisher gelesen habe, war großartig geschrieben. Sie schreibt extrem mistreißend, ihr Humor ist absolut großartig und die Ideen, die sie auch hat für ihre Welten, also sie schreibt auch vor allem Fantasy und auch die Charaktere sind alle so super vieldimensional und vielschichtig und die Plots sind komplett abgedreht, aber ergeben dann trotzdem irgendwie Sinn. Und das ist halt was, wo ich mich wohlfühle, das zu lesen, obwohl das jetzt nicht unbedingt jetzt so cozy Fantasy ist. Also cozy Fantasy ist ja so ein Stichwort im heutigen Raum vor allem, also auf Social Media, YouTube, TikTok wahrscheinlich auch. Ich habe kein TikTok, aber wurde mir angetragen. Was auch viele für Comfort, also als Eskapismus lesen. Ich habe auch einiges an Cozy Fantasy gelesen. Ich habe da auch gar nichts dagegen. Aber das sind ja vor allem Bücher, die durch so super low stakes definiert sind. Also da geht es eigentlich um nicht wirklich viel. So, also da kann auch gar nichts Schlimmes passieren in dem Plot, weil es kaum Plot hat. So. Und das ist aber nicht T. Kingfisher. Also das fällt zwar für mich, also das erfüllt für mich so dieses Bedürfnis, was, glaube ich, Leute auch bei Cozy Fantasy suchen. Also dass man eben was liest, wo man sich wohlfühlt in der Welt. Aber es hat Stakes und es hat tatsächlich Plot und hat eigentlich alles, was ich von Literatur überhaupt haben möchte. So. Mhm. Und ist eben, wie gesagt, sehr großartig geschrieben. Ich habe jetzt mal versucht, einfach weil sie so ein vielschichtiges Werk hat, das in vier grobe Kategorien aufzuteilen, was sie so schreibt. Und das Erste, und womit ich auch immer anfangen würde zu empfehlen, ist ihre Fantasy-Sachen, die Standalone sind, also Einzelbände. Und die sind meistens irgendwie von Märchen inspiriert. Und das ist dann aber sehr kreativ umgesetzt. Also das hat dann mit dem originalen Märchen meistens nicht mehr so wirklich viel zu tun. Und meine erste Empfehlung hier und auch generell für T. Kingfisher, wenn ihr irgendwie mit was anfangen wollt, ist Nettle and Bone. Das ist auch auf Deutsch übersetzt und der deutsche Titel ist, wie man einen Prinzen tötet. Und dieser Name, dieser deutsche Name ist auch Programm, weil dieser Prinz nämlich verheiratet ist mit der Schwester der Protagonistin und dieser Prinz misshandelt seine Frau. So, und die Schwester möchte die Frau da jetzt rausholen aus dieser, ja, schwierigen Beziehung. So, und das ist jetzt natürlich nicht ganz so einfach, weil er ist halt der Prinz von dem Land, so. Und das heißt, sie sucht sich Hilfe. Und das ist aber auch alles nicht so ganz einfach, weil das fordert dann natürlich auch alles seinen Preis. Und dann sammelt sie eben unterwegs so diverse andere Leute ein, die ihr halt helfen. Und das bewegt sich dann durch diverse erfrischend interpretierte Märchentropen und ist einfach super gut geschrieben. Es ist super spannend und es geht eben im Kern um ein sehr ernstes Anliegen, nämlich eben diese Frau zu retten vor ihrem gewalttätigen Ehemann.
Ja, ja.
Ja. Also Nettle and Bone, das habe ich auch schon, ich glaube, das ist das Buch, was ich in den letzten Jahren am häufigsten empfohlen habe. Und da hat sie dann eben noch diverse andere von diesen Standalone-Fantasy-Sachen. Sie schreibt auch Fantasy tatsächlich diesmal wirklich für jüngere LeserInnen. Ich hatte ja in irgendeiner anderen Folge auch schon mal gesagt, dass ich das immer so ein bisschen schwierig finde, diese Ansicht mit dem Maya Fantasy, das ist halt was für Kinder. Nein, es ist nicht automatisch, aber es gibt natürlich auch Fantasy für jüngere LeserInnen. Das ist jetzt nicht unbedingt so das, was ich in erster Linie lesen würde, weil ich zu alt für bin natürlich. Aber die von T. Kingfish habe ich natürlich trotzdem gelesen, weil ich auch ihre Einkaufsliste lesen würde. Also so. Sie schreibt es, ich muss es lesen, so ist es. Und da geht es dann meistens um so Jugendliche, die halt nicht so wirklich viel Magie haben. Aber es muss dann halt reichen. Und dann ist die Frage, wie reicht es? Also zum Beispiel ein Buch, das leider nicht übersetzt ist, mit dem großartigen Titel A Wizard's Guide to Defensive Baking. Also der Zauberführer für Verteidigungsbacken. Und ja, das ist auch genau das, worum es geht. Nämlich die Protagonistin da muss ihre Stadt retten. Und ihre Magie ist halt Backen. Er rettet damit mal die Stadt. Ja. Also ihr merkt schon, diese Ideen sind einfach, wie kommt sie auf diese Ideen? Ich weiß es nicht, aber ich liebe es. Und dann gibt es auch diverse Fantasy-Romane, die alle in der gleichen Welt spielen. Und die müsste man wahrscheinlich sogar Romantasy nennen, weil die alle einen relativ starken Romance-Plot haben. Nicht nur, es hat auch tatsächlich richtigen Plot. Und es ist auch nicht wirklich das, was man jetzt so heutzutage in den Bücherregalen unter Romantasy findet. Diese Charaktere sind alle erwachsene Menschen und die verhalten sich auch so. Und die haben auch reale Probleme, die erwachsene Menschen haben und haben nicht 200 Seiten lang dumme Missverständnisse und deswegen Drama. Das ist nicht der Punkt dieser Bücher. Und in dieser Welt gibt es eben verschiedene Götter, unter anderem die White Rat, also die weiße Ratte, deren Tempel die Aufgabe hat, Dinge zu fixen. Also wenn es irgendwo ein Problem gibt in dieser Welt, dann wendet man sich an den Temple of the White Rat. Ne, Comfort Read. Die müssen dann halt Dinge fixen. Da gibt es verschiedene Unterserien für. Die bekanntere Reihe ist die vom Saint of Steel. Das ist, glaube ich, auch alles nicht übersetzt, leider. Und da geht es in jedem Band um einen Paladin. Und dieser, also wie man das halt kennt aus Fantasy, sind halt auch genau solche Paladins. Und die haben alle ein Problem, nämlich der Gott, dem sie folgen, der ist gestorben. So. Und dann sind sie, als das passiert ist, alle mehr oder weniger wahnsinnig geworden. Und jetzt müssen sie halt dealen mit der Welt, in der ihr Gott tot ist, dem sie eigentlich ihr Leben verschrieben haben. So.
Okay.
Und jeder von diesen Paladins hat dann eben seinen eigenen Plot und seine eigene Love Interest. Ja, auch das ist übrigens eine Queer-Norm-Welt. Yay. Und es hat dann noch einen generellen Plot, weil sie dann schon natürlich irgendwie sich fragen, wie kann das sein, dass ein Gott stirbt? Was ist passiert? So, und das finden sie so nach und nach hinaus. Da sind bisher 4 Bände erschienen, sollen, glaube ich, 7 werden, wenn ich richtig das im Kopf habe. Und das ist auch einfach, also das ist der ultimative Comfort Read. Also wie gesagt, das ist Romance, ja, in einer richtig guten Fantasy-Welt mit tatsächlich auch richtig guten Plot, mit erwachsenen Charakteren, die sich so verhalten. Und das ist genau das, was ich zum Beispiel im November letzten Jahres nochmal gereadet habe, also nochmal gelesen habe, weil da brauchte ich irgendwas, was mich ablenkt von der Welt. Und zu guter Letzt, manchmal schreibt sie auch Sachen, die man eher unter Horror fassen würde. Die sind, nach dem, was ich so wahrnehme, online nicht ganz so beliebt wie ihre Fantasy-Sachen, aber ich liebe die auch, muss ich ganz offen gestehen. Das fällt jetzt natürlich weniger unter Comfort Reading, insofern, dass es der Horror auch tatsächlich Horror ist. Aber für mich fällt einfach alles, was sie schreibt, in so eine, da fühle ich mich wohl, auch wenn diese Welten wirklich creepy sind. Da würde ich als Start empfehlen, ist leider auch nicht übersetzt, A House with Good Bones. Da muss die Protagonistin, die ist Archäoentomologistin. Also beschäftigt sich bei archäologischen Ausgrabungen mit den Überresten von Insekten. Auch sowas, also diese ProtagonistInnen, die haben auch immer irgendwelche super spannenden Jobbezeichnungen, die dann auch wirklich eine Rolle spielen. Das ist großartig. Mhm. Und bei dieser archäologischen Ausgrabung, zu der sie eigentlich möchte, da ist irgendwas dazwischen gekommen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr was. Und ihre Wohnung ist aber schon zwischenvermietet und ist jetzt alles blöd. Das heißt, sie muss jetzt mal kurzfristig bei ihrer Mutter zu Hause wieder unterkommen, während sie halt darauf wartet, dass sie da eigentlich zu dieser Ausgrabung kann. Und das ist halt in der Pampa in North Carolina. So. Und die Mutter ist irgendwie, als Sam heißt, die Protagonistin da ankommt, irgendwie ist das alles, also das Haus sieht jetzt ganz anders aus. Das ist jetzt wieder so dekoriert und angestrichen, wie das aussah, als die Großmutter noch gelebt hat. Und eigentlich, als die Großmutter gestorben ist, haben sie das ganz bewusst ganz anders gestrichen, weil die Großmutter war eigentlich ein ziemlicher Drache und warum sieht es jetzt wieder so aus und warum ist die Mutter so ein bisschen komisch? Was ist hier los? So. Und ne, das ist dann natürlich sehr, also sehr Southern Gothic und es ist wirklich extrem creepy. Also es wird halt immer schlimmer. Aber es hat halt auch wieder diesen Humor, weil Sam auch so einen absolut sarkastischen, self-deprecating Humor hat, wie sie über sich selbst und über die Welt nachdenkt. Und ich habe das, glaube ich, schon dreimal gelesen und ich liebe es einfach. Das ist so als Kurzüberblick von T. Kingfisher. Das ist auch so ein Fall, wenn man mit dem Humor gut klarkommt, dann wird man das alles sehen. Ich habe kein Buch von ihr gelesen, was ich schlecht fand. Also ist auch ziemlich egal, wo ihr da anfangt, wenn ihr wollt. Und das ist einfach, ja, wie gesagt, ist alles, was ich haben möchte von Literatur, die mich gut unterhält und mitreißt und mir dann auch noch was Spannendes erzählt über Menschen und ihre Beziehungen zueinander. Und ja, also wie gesagt, sie kann auch gerne weiter 3 Bücher pro Jahr schreiben oder auch mehr und ich werde sie alle lesen.
Manchmal gibt es solche Leute, die einfach, da liest man alles, was sie raushauen, das stimmt.
Ja.
Und es zahlt sich auch noch aus, das ist ja auch nicht immer so.
Ist dann auch nicht repetitiv, ne? Also das muss man auch erstmal schaffen.
Ja, damit sind wir dann am Ende unserer dann doch recht umfangreichen Empfehlungsliste für heute angekommen oder fast am Ende.
Ja, ist ja nicht so, als könnten wir uns kurz fassen. Das haben wir jetzt gelernt in den letzten Jahren.
Das wollen wir auch gar nicht. Und wir kriegen ja von euch auch immer wieder gesagt, dass es auch gar nicht notwendig ist, was ja sehr schön ist. Wir werden jetzt noch was machen, was wir bisher noch nie gemacht haben, nämlich diese Plattform nutzen, weil es auch gut zum Thema passt, habe ich beschlossen, hier jetzt ein bisschen schamlos Werbung zu machen. Zwar für den Debütroman von meiner sehr lieben Freundin und Fellow Philologist Amira Ben Saud, die jetzt im März ihren Roman Schweben herausgebracht hat, bei Jolnay erschienen. Und das ist ein sehr tatsächlich kurzer, aber sehr dichter Roman, der auch eine Vielzahl an Themen verhandelt. Und ein sehr großes darunter ist das Thema der Grenze und der Grenzüberschreitung in sehr vielen Facetten und auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen. Würde ich auch tendenziell eher als High Concept klassifizieren, glaube ich. Und hat mir persönlich auch deswegen gut gefallen. Deswegen für euch noch eine letzte Empfehlung, lest dieses Buch.
Sehr gut.
Ja, ein wirkliches Fazit können wir heute nicht ziehen, oder?
Nee.
Außer, dass ihr wahrscheinlich jetzt tatsächlich ein ganz gutes Bild von uns bekommen habt.
Ja, das ist ein bisschen die Bücherregale von Leuten angucken und sie dafür judgen.
Ja. Das ist genau das.
Ja, das macht ja auch Spaß. Ich mache das auch immer, wenn ich bei irgendwem bin. Dann gucke ich ja erstmal, was steht da im Bücherregal.
Ja, genau. Und dann sind da halt eben auch manche Sachen drinnen, die sind da halt einfach drinnen, weil man irgendwie eine Beziehung zu ihnen hat. Auch wenn man weiß, dass manches davon vielleicht, Also, dass man sie sich zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht nicht mehr ins Haus holen würde.
Ja, auf jeden Fall. Also, das habe ich ja auch rumstehen. Ne?
Aber ja, ich finde, es war nett, darüber zu sprechen. Ich finde es einfach eine ganz gute Idee. Einfach auch mal so ein bisschen. Ich meine, wir haben einen Podcast, der irgendwie davon handelt, dass wir unsere Ausbildung und sehr viel unseres persönlichen Interesses dem ja irgendwie obsessiven Lesen von alten Texten gewidmet haben. Und
ja, kann man so sagen, ja, definitiv.
Vielleicht ist es für euch auch beruhigend zu hören, dass wir durchaus auch andere Sachen lesen. Auch wenn man sich manchmal ein bisschen fragt, woher man eigentlich die Zeit nimmt. Aber es irgendwie geht sich dann manchmal aus. Genau.
Man hat immer zu wenig Zeit für all die Bücher, die man lesen möchte.
Ja, das ist wohl wahr. Wie gesagt, wenn euch das interessiert hat und wenn euch interessiert, was wir weiter in Zukunft lesen, dann lasst uns das gerne wissen unter unklassisch@gmail.com. Und wenn euch zu einem der Bücher, die wir hier mit dem etwas größeren traditionell unklassisch Bezug vorgestellt haben, wenn euch eins davon so interessiert, dass ihr dazu eine ganze Folge haben wollt, dann lasst uns das auch wissen.
Mhm.
Dann werden wir uns das bei manchen Sachen lieber, bei manchen Sachen weniger gerne überlegen. Nein, aber wir haben, also ich glaube, wir haben ja unter Beweis gestellt, dass wir auch, also schon öfter jetzt, nicht nur mit dem Satyricon, sondern auch mit anderen Texten, dass es sich ja trotzdem auf jeden Fall lohnt, über Bücher zu sprechen, auch wenn man nicht zu 100% mit ihnen agreeen kann, beziehungsweise wenn die Beschäftigung mit dem Buch bedingt, dass man sich mit was anderem beschäftigen muss, was, womit man sich nicht so gerne beschäftigen möchte.
Also die Metamorphosen.
Also die Metamorphosen, falls es nicht klar gewesen sein sollte.
Ja, also irgendwann werden wir schon über Ovid reden. Wir werden uns da nicht ewig drum rumdrücken. Wir sind halt nur wirklich, man muss es nochmal leider sagen, einfach keine Fans von Ovid. Das ist einfach so.
Genau.
Aber dafür sind wir Fans von ganz vielen anderen Dingen, die wir ja heute auch versucht haben zu empfehlen.
So ist es, genau. Was für ein Schlusswort. Danke dir fürs Gespräch heute, Jana.
Ja, danke dir.
Danke euch fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.